Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ich kenne wenige Leute, die es geschafft haben, eine Nine-Figure-Brand, also über 100 Millionen Euro Jahresumsatz in unter 2 Jahren aufzubauen. Und eben heute haben wir es geschafft, als erster Podcast im Dachraum diese Geschichte einzufangen. Es geht natürlich um Creamy Fabrics, CFAB, und Emre Gürkin dahinter, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer. Und Emre hat sich wirklich unfassbar viel Zeit genommen, uns einfach von A bis Z alles zu erklären und die Geschichte hier einfach einmal zu platzieren, was vorher nötig war, um eine Brand in 2 Jahren auf über 9-stellige Umsätze zu bringen. Es ist eine wahnsinnige Geschichte. Es hat mir selber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine Geschichte, die geprägt ist von sehr, sehr klarer Exekution, aber eben auch sehr, sehr viel Dankbarkeit und eben sehr, sehr viel davon, einfach die Dinge besser zu machen als die anderen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, weil eben am Ende auch ein wenig Mehrwert mitgegeben werden kann, was beispielsweise wirklich gutes Influencer-Marketing und den Aufbau davon angeht. Das heißt, es ist mir einfach eine große Ehre, diesen Podcast zu präsentieren. Ich wünsche allen ganz viel Spaß und die Geschichte steht auf jeden Fall für sich. Viel Spaß! Wer 2026 wirklich erfolgreich durchs Jahr gehen will, muss sich mit dem Thema Profitabilität und deswegen auch CRM beschäftigen. Daher wird die heutige Folge erneut von unserem langjährigen Partner ChatArmin präsentiert. ChatArmin ist für mich das beste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing und die Automatisierung davon geht. Und über 400 andere Brands sind genau dieser Meinung. Dabei beispielsweise Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs. Denn all diese Brands nutzen ChatArmin bereits, um WhatsApp-Marketing und Customer Experience auf ein neues Level zu heben. Das Team dahinter ist mega nice, deswegen meine Empfehlung, einfach mal auf chatarmin.com gehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin buchen. Viel Spaß!
Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Emre von CFAB bzw. Creamy Fabrics. Freut mich, dass du da bist, hi.
Hey, freut mich auch, hier zu sein.
Was geht? Herzlich willkommen in Köln.
Dankeschön.
Wie ist die Lage? Wie war die Anreise?
War sehr entspannt tatsächlich. Ich war kurz bei meinem Hausarzt hier am Neumarkt. Bei Dr. Schein.
Stark.
Ich muss kurz was abholen. Und jetzt bin ich hier und jetzt wollen wir gemeinsam einen Podcast drehen und so ein bisschen über unsere Story sprechen.
Nice.
Und gerne könnt ihr starten.
Geil, ich freue mich sehr. Also wir hatten ja schon einige Touchpoints über die letzten Jahre, deswegen es freut mich jetzt auch irgendwie nochmal persönlich sehr, dass es jetzt geklappt hat, dies jetzt hier zu platzieren. Ich glaube tatsächlich, es ist so auch das erste Mal, dass du jetzt so richtig mal aus dem Nähkästchen plauderst. Also es freut uns auf jeden Fall dann nochmal doppelt, dass wir hier so die Ehre bekommen, die ja nicht ganz kleine Geschichte von euch hier zu erzählen. Wir machen den Podcast meistens immer so, dass wir am Anfang versuchen, die Leute einmal am Mikrofon zu halten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wird eine der meistgehörtesten Folgen werden, die wir jemals aufgenommen haben. Ihr seid eine Bank im Spiel, das muss man einfach so anerkennen. Aber bevor wir vielleicht so ein bisschen in die Geschichte reingehen, hol die Leute vielleicht einfach einmal selber kurz ab, stell die Brand kurz vor, stell kurz vor, wie groß es ist und worum du dich vielleicht so im Daily Doing kümmerst.
Sehr gerne. Erstmal, ich bin Emre von CFAB. Mein Geschäftspartner ist Can Özkan. Wir haben zusammen CFAB gegründet, beziehungsweise Creamy Fabrics. Wir haben jetzt einen Rebranding-Prozess. Und vor 2,5 Jahren haben wir Creamy Fabrics, beziehungsweise CFAB gegründet. Ich würde jetzt einfach CFAB weiter sagen. Und wir haben halt von null angefangen und gemeinsam die ersten Schritte gemacht. Mittlerweile ist es so, dass wir gemeinsam auch noch Geschäftsführer sind. Wir beide sind in sehr vielen Prozessen mit dabei, fast allen Prozessen mit dabei und jetzt gucken wir, dass wir natürlich auch weiter skalieren. Wie gesagt, wir haben von null angefangen, wir haben den Trend erkannt, wir wussten, was für ein Potenzial dahinter steckt. Wir haben ja auch eine sehr, sehr lange Erfahrung. Wir sind im E-Com seit ca. 6,5, 7 Jahren und wie gesagt, wir haben vor 2,5 Jahren angefangen. Und in den 2,5 Jahren sind wir sehr, sehr stark skaliert. Mittlerweile sind wir 9-stellig. Insgesamt arbeiten bei uns, also bei unserer Firma Multicom, ungefähr 100 Leute. Wenn wir jetzt Kundenservice und den Lager mit reinziehen, sind wir ca. 200. Das haben wir aber abgegeben. Und wir wollen natürlich weiter skalieren, internationalisieren und wollen natürlich auch mit CFAB auch die schnellstwachsende Brand in Europa sein. Aktuell kenne ich nicht die Zahlen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch schon zu den Top 5 gehören, aber da kenne ich leider nicht die Zahlen, sonst könnte ich da auch mehr dazu erzählen.
Geil, also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist schon einfach krank zu sehen oder das zu hören, so wie schnell das jetzt irgendwie gegangen ist. Also ist, glaube ich, sehr, sehr besonders, was ihr da gemacht habt. Und ich glaube, in dem Gespräch, was wir jetzt führen werden, wird es auch irgendwie dann noch zur Geltung gekommen, wie besonders das eigentlich ist, was ihr da beide da mit dem Team natürlich geschaffen habt. Ich fange den Podcast gerne immer ganz weit vorne an, also so ein bisschen der erste Touchpoint vielleicht zum Mitgründer oder vielleicht irgendwie zum E-Commerce an sich. Und in der Recherche für diesen Podcast habe ich rausgefunden, ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, euch beiden die Frage heute zu stellen. Ist es wirklich wahr, dass ihr beide früher zusammen auf dem Basar Nüsse verkauft habt und euch da so ein bisschen drüber kennen und schätzen gelernt habt? Ist das wahr?
Ja, also jetzt habe ich auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich habe mich jetzt kurz an die Zeit erinnert, weil manchmal ist man an einem Punkt, da vergisst man, was man vorher gemacht hat. Und Jan und ich, also mein Geschäftspartner und ich, wir kennen uns auch schon seit 14, 15 Jahren. Also wir waren in derselben Schule. Damals waren wir schon sehr, sehr gute Freunde. Wir haben zusammen Fitness durchgezogen, hatten immer einen Traum, dass wir in die Selbstständigkeit reingehen, ein Unternehmen gründen und waren seit Tag 1 immer zusammen. Und wir haben halt alles gemeinsam gemacht. Also wir waren auf dem Bazar, wir haben Nüsse verkauft und das war halt, also es war extrem krass, weil, wie gesagt, wir waren sonntags da, teilweise sind wir um 3 Uhr losgefahren, abends nach Bielefeld. Manche Leute kennen mich auch von dort. Also ich sehe auch manchmal Leute, die mir Bilder schicken, wo wir in Bielefeld bei Bad Salzuflen waren und dort haben wir dann zusammen Nüsse verkauft. Und haben natürlich auch dort dann schon mal so die ersten Erfahrungen sammeln können, wie das allgemein läuft. Jans Vater hat eine Nussfabrik, also ich bin dann mit denen gegangen. Jan ist schon länger im Bazar gewesen, also schon ein paar Jahre davor. Und ich bin dann natürlich später dazugestoßen und dann haben wir da gemeinsam auch gearbeitet. Und das war auf jeden Fall cool. Wir haben dort versucht, am Ende des Tages Nüsse zu verkaufen. Wir waren sehr, sehr laut dort und wir haben Kunden angezogen. Wir haben immer 110% gegeben und der Vater hat uns natürlich auch geholfen und uns hat erzählt, was wir machen müssen. Und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Und ich freue mich auch, überhaupt das gemacht zu haben, weil ich finde, alles, was du im Leben machst, bringt dich dahin, wo du jetzt gerade bist. Und ich könnte auch sagen, hey, sonntags, ich bin noch relativ jung, ich gehe lieber mit den Jungs raus, ich gehe lieber grillen im schönen Wetter. Aber wir haben gesagt, hey, wir wollen Gas geben, wir wollen mehr erreichen, wir wollen Geld verdienen. Natürlich haben wir auch dort Geld verdient und dann haben wir das halt so durchgezogen. Und seitdem sind wir zusammen. Wir haben halt eine sehr, sehr lange Story. Das sind so ein, zwei Punkte. Wir haben natürlich eine längere Story, aber dazu würden wir dann vielleicht später nochmal sprechen und weitermachen.
Lustig, also fürs große Geld hat es aber nicht gereicht. Also irgendwie, ihr seid keine Nussmogule geworden oder sowas. Also irgendwie, ihr habt dann irgendwann gemerkt, so, okay, lassen wir das mal vielleicht Jans Vater machen, aber ihr macht irgendwas anderes. Oder wie kann man so der Punkt, dass man sagt, also ich kenne das selber, ich habe früher nach dem Abi versucht, so selbstgemachte Frühstücke morgens früh auszuliefern und sowas und irgendwie hat das irgendwie einen ähnlichen Vibe. Irgendwann muss man irgendwie realisieren, okay, das ist es doch nicht. Wann kam so der Punkt bei euch, dass ihr gemerkt habt, so okay, ich weiß nicht, ob es Nüsse für immer sind?
Ja. Also das Ding ist, das, was wir da gemacht haben, war jetzt nicht, um unsere Selbstständigkeit zu starten, das war halt eher, um Geld zu verdienen. Jan hat seinem Vater geholfen und da habe ich halt am Tag Geld bekommen. Also ich habe dadurch auch mein Kapital am Ende des Tages auch aufgebaut. Dadurch konnte ich auch mein erstes Auto kaufen. Mit 18, ich habe das selber gekauft. Ich erinnere mich noch, mein Renault Twingo, ich glaube, der hat so 1200 Euro gekostet, von 2002 oder 2004 Modell. Und das war halt einfach nur, um halt Kapital aufzubauen, um natürlich auch später Geld zu haben für die Selbstständigkeit. In der Zeit haben wir aber uns auch schon Gedanken gemacht, was wir machen können, was wir in Zukunft starten können und haben halt immer gesprochen, was wir machen können. Und dann nach ein paar Jahren haben wir ein Unternehmen gegründet und dann haben wir angefangen, die ersten Schritte zu machen. Die ersten Schritte waren halt ganz, ganz anders. Die ersten Schritte waren, also die ersten Schritte waren halt, wir haben halt versucht, einfach Geld zu verdienen. Und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, was man umsetzen kann.
Zwei Jungs, die Hunger haben.
Ja, wir haben Social Media Marketing gemacht, wir haben Content gedreht für Firmen, wir haben Bilder gemacht in Autohäusern. Also wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben teilweise Paid Marketing gemacht für andere Firmen, weil wir da schon Erfahrung gesammelt haben. und haben wirklich alles gemacht, um allgemein auch Geld zu verdienen. Also wir waren im ersten Büro, dort hatten wir kein Geld, um dieses Büro zu bezahlen. Und dafür müssen wir natürlich an unser Gespartes ran und dafür müssen wir natürlich auch wirklich alles machen. Und das haben wir heute einfach durchgezogen und wirklich alles gemacht, um natürlich am Anfang Geld zu verdienen, um überhaupt die Kosten zu decken.
Aber das heißt, so gesehen, der Hunger, den ihr habt, der war einfach schon immer so seit der Schule in euch drin. Also es war einfach immer da.
Ja. Also wir waren halt immer bereit, dafür alles zu tun, um erfolgreich zu werden. Also wir sind, wir haben 10 Sachen auf einmal gemacht. Natürlich war das vielleicht nicht so gut am Anfang, aber das musste halt gemacht werden. Und da haben wir, wie gesagt, wir waren teilweise in Dormagen jeden Tag, haben dort Bilder gemacht von Autos. Dann sind wir zurückgefahren, haben dann Ads geschaltet für andere Firmen. Dann waren wir morgens bei Zahnärzten, haben dann TikTok-Videos gedreht. So, und diese Videos sind noch online, also die kann man heute noch sehen. Und wir haben halt einfach alles gemacht. Wir haben teilweise Akquise gemacht, Firmen angerufen, dass wir für die Social Media machen, haben dann vor Ort Bilder für die gedreht, Videos gedreht, haben versucht, für die Reichweite zu generieren. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht und hatten einfach das Interesse, halt zu starten und halt auch so viel zu machen, damit natürlich auch irgendwas funktioniert. Parallel haben wir natürlich auch E-Commerce gemacht. Also wir sind halt mit dem Interesse gestartet, mit E-Commerce durchzustarten. Aber da haben wir natürlich auch parallel alles weitere gemacht. Wir haben parallel Shops aufgebaut. Wir haben parallel versucht, eigene Brands aufzubauen. Natürlich war halt am Anfang ein anderer Gedanke. Am Anfang war es einfach nur, hey, lass uns Produkte finden und die verkaufen, Ads schalten. Und das haben wir seit Tag 1 dann parallel natürlich gemacht. Und dann die ersten Erfolge natürlich feiern können.
Aber das ist dann alles so 2018, 2019 angefangen, wo ihr so ein bisschen, ich sag mal, alles gemacht habt, oder?
Das war so Richtung 2018, 2019 tatsächlich und genau, das war in dem Rahmen.
Wie war das denn so ein bisschen, also ich stelle mir das, also ich konnte mir irgendwie gerade irgendwie so ganz cool vorstellen, irgendwie ihr habt irgendwie jeden Tag einen anderen Job, habt euch einfach irgendwie gehört, der braucht das, klar, machen wir auch, hingefahren, irgendwie den Job gemacht, also irgendwie einfach sehr, sehr umtriebig gewesen, irgendwie viele Eisen im Feuer gehabt und auch viele von den Dienstleistungen oder Sachen, die ihr gemacht habt, hören sich schon noch sehr E-Commerce-nah an. Mhm. Hast jetzt gerade noch gesagt, dass ihr eure eigenen Dinger gemacht habt. Am Ende ist ja so die erste professionelle Stufe, auf die das ja hebt, so ein bisschen Ecom Unlimited. Das ist ja so die erste, so der Gründungspunkt von euch. Mhm. Wie kam denn so ein bisschen die erste Überlegung, das als Main Business zu machen? Also das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so einfach zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie 8 verschiedene Bereiche, in denen ich mich bewege und ich fokussiere mich jetzt genau auf den und mache irgendwie genau auch den Bereich an E-Com.
Also das sind schon ein paar Jahre dann her. Also wir haben erst später damit angefangen. Wie gesagt, am Anfang haben wir sehr, sehr viel gemacht. Das hört sich auch ein bisschen verwirrend an, weil wir haben echt sehr, sehr viel gemacht gemeinsam. Und wir haben auch gute Brands aufgebaut. Also wir haben Leuten helfen können, Brands aufzubauen. Wir haben auch eigene Brands aufgebaut. Wir haben halt auch schon in den ersten Jahren Produkte importieren können. Also wir haben diese Prozesse schon geschafft. Und parallel dazu hatten wir dann unser Consulting-Business aufgebaut. Aber es war erst so nach 2-3 Jahren, nachdem wir halt Erfolge erzielt haben, nachdem wir natürlich auch mit Influencer-Marketing auch die ersten Umsätze generiert haben.
Mit eigenen Produkten?
Ja, ja, natürlich.
Was habt ihr denn damals verkauft?
Also wir haben ganz am Anfang, wir hatten, also das erste Produkt, was wir hatten, waren Lippenstifte. So, aber das war so ganz am Anfang. Danach haben wir Wischaufsätze verkauft, wir haben Corona-Tests, Corona-Masken verkauft. Also
muss noch arbeiten.
Ja, und genau, da hatten wir die Brands. In der Corona-Zeit hatten wir halt Corona-Masken, Corona-Tests verkauft. Wir hatten Wischaufsätze mit Dyson-Wischaufsätzen haben wir auch die ersten Umsätze auch generiert. Und wie gesagt, das haben wir dann so ein paar Monate, ein paar Jahre gemacht und dann waren wir im Consulting-Geschäft, dort haben wir diverse Brands mit aufgebaut, Leuten geholfen, natürlich auch mit E-Commerce zu starten, aber wie gesagt, das haben wir jetzt nicht als Hauptbusiness gemacht, das war dann auch parallel zu unseren E-Com-Shops. Dann haben wir irgendwann angefangen, Haarstyler zu verkaufen über E-Cool, da hatten wir Wischaufsitze, Haarstyler, das haben wir dann auch ein paar Jahre gemacht und haben dann parallel unser Consulting-Business aufgebaut und so hat sich das dann entwickelt. Aber wie gesagt, das war halt, alles ging ineinander, weil wir haben, wie gesagt, erstmal, also bei uns war halt der Start, erstmal sehr viele Sachen gemacht, um Erfahrungen zu sammeln. Dort haben wir halt günstiger natürlich auch Dienstleistungen gemacht. Also wir haben teilweise Paid Marketing für Brands gemacht für 500, 600 Euro. Und ich war jeden Tag 2-3 Stunden dran. Dann haben wir eigene Brands hochgezogen, haben verschiedene Produkte verkauft, haben in der Corona, also anfangs Corona-Zeit auch sehr, sehr viel mit Corona-Tests und Corona-Masken gemacht. Und danach kam das Consulting-Business, weil wir halt auch Reichweite haben über Social Media und die Leute gesehen haben, was wir alles umsetzen und jeder hatte Interesse natürlich mit uns gemeinsam zu arbeiten und dann haben wir gesagt, hey, lass uns das auch machen, lass uns dann Leuten weiterhelfen im Consulting-Geschäft natürlich nach vorne zu kommen, E-Com-Bereich, weil wir schon sehr vieles gemacht haben. Also wir haben schon den Start durchgehabt, wir haben schon importiert, wir hatten schon die Prozesse, wir wussten halt, wie was funktioniert. Wir haben schon mit Influencer-Marketing schon siebenstellige Umsätze generieren können. Wir waren schon im Paid-Marketing sehr stark, also wir waren schon sehr, sehr weit in sehr kurzer Zeit, weil wir natürlich auch Tag und Nacht gearbeitet haben. So, wir haben teilweise sind wir sehr früh angefangen und waren erst 12, 1 Uhr erst zu Hause, teilweise manchmal sogar um 2, 3 Uhr und in der Zeit haben wir wirklich geackert und alles gemacht, damit das halt dahin kommt. Und wie gesagt, wenn ich das so kurz und knackig erzählen kann, war das halt so, dass wir, wie gesagt, Brands aufgebaut, Leuten Consulting gegeben und dann haben wir natürlich auch irgendwann mit dem Consulting aufgehört, vor circa anderthalb Jahren und genau und fokussieren uns jetzt voll auf CFAP. Das ist jetzt gerade der Stand. Natürlich, ich würde jetzt, wenn ich die ganze Story, wie ich detailliert erzählen würde, würde ich, glaube ich, hier 5-6 Stunden stehen. Aber das will ich jetzt, ich glaube, da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Aber wie gesagt, das war jetzt so unser Roadtrip mit Jan gemeinsam. Wir waren immer zusammen, wir haben immer gemeinsam gearbeitet, wir haben immer ein Ziel gehabt. Und wir haben natürlich alles getan, um da zu stehen, wo wir jetzt stehen und haben natürlich überall versucht, natürlich auch die Arbeit bestmöglich zu erledigen.
Wenn ich mir so ein bisschen das anhöre, was du gerade gesagt hast, oder beziehungsweise ich formuliere die Frage um, einer meiner wichtigsten Fragen wäre gewesen, warum pushen zwei Männer in den Shapewear-Bereich und machen daraus irgendwie einer der größten Brands, die es da irgendwie in ganz Europa gibt. Jetzt erzählst du so ein bisschen, wie der Werdegang ist und man hat so ein wenig das Gefühl, dass ihr schon irgendwie eine Affinität zur weiblichen Zielgruppe immer habtet. Wie kam dann der Switch zu damals dann halt noch Creamy Fabrics, CFAP, mit den Produkten, weil wenn man sich's von außen anguckt, zwei Männer, die Shapewear verkaufen, also es liegt jetzt vielleicht nicht direkt auf der Hand, wenn man so sagen würde. Für mich wirkt's aber eher so, dass ihr dann einfach noch einen Step weitergegangen seid, ihr habt eine neue Idee ausgerollt und habt gemerkt, scheiße, hier ist ein Thema, was richtig gut funktionieren kann.
Also wir hatten ja E-Cool. E-Cool haben wir, wie gesagt, mit Wischhaus jetzt angefangen. Später haben wir uns dann nur noch auf Beauty bzw. auf Haarstyler fokussiert. Das haben wir sehr gut hochskaliert. Und parallel hatten wir immer den Gedanken, neue Brand aufzubauen. Also wir waren halt immer, wir haben immer gesagt, hey, lass eine neue Brand aufbauen. Und dann haben wir natürlich, beziehungsweise Jan hat natürlich das Produkt gefunden. Wir haben gesehen, dass Skims immer mehr in Deutschland investiert. Wir haben gesehen, wie groß Skims ist und was für ein Potenzial dahinter steckt. Wir haben halt die Lücke am Ende des Tages erkannt und wussten, was da für ein Potenzial ist. Und das Gute war, wir hatten die Kontakte, wir hatten das Wissen, wir wussten, wie das funktioniert, wir wussten, wie man diese Prozesse schafft. Also wir wussten alles, wie man halt diesen Schritt gehen kann und haben gesagt, hey, da ist eine große Lücke, lass uns das starten. Wir haben aber parallel auch viele andere Brands gegründet und aufgebaut, also versucht aufzubauen, auch viele verschiedene. Teilweise erinnere ich mich nicht an die Brands, die wir teilweise aufbauen wollten. Und wie gesagt, da haben wir die Lücke gesehen, haben es gestartet. Am Anfang, in der Zeit, war ich stärker im Consulting. Jan hat sich dann auf CFAP, Creamy Fabrics, fokussiert. Und dann haben wir das natürlich Step by Step aufgebaut und haben dann direkt einen Kickstart gemacht und jetzt sind ungefähr 2,5 Jahre her.
Was heißt denn Kickstart? Vor allem mal mit bisschen Zahlendropping oder sonst irgendwas. Also wie kann man sich den Anfang genau vorstellen?
Also der Anfang war, war so, wir waren im Office, da haben wir uns entschieden, dass wir das auf jeden Fall machen.
Wer hatte denn erstmal die Idee?
Jan hatte die Idee.
Also er kam zu dir an und meinte...
Also schon vor ein paar Monaten war... Also der hatte immer gesagt... Also er hat immer eine Affinität zu neuen Produkten. Und der hat halt immer vorher schon Produkte gezeigt. Und gesagt, hey, das... Also der hat auch andere Produkte vorher gezeigt, nicht nur das. Oder wir hatten auch andere Produkte gerade im Office, die wir umsetzen wollten. Und er hat gesagt, hey, lass uns umsetzen. Haben wir gesagt, hey, lass uns das machen. Und dann haben wir direkt in ein, zwei Tagen den Shop aufgebaut, haben dann angefangen, die Produkte zu importieren. Am Anfang waren das, glaube ich, so 1000 Stück. Und dann haben wir angefangen. Also das ging relativ easy. Wir wussten, wie Influencer-Marketing funktioniert, wir wussten, wie Paid-Marketing funktioniert. Da haben wir direkt angefangen. Und das war unser Kickstart.
Supplier hattet ihr dann irgendwie schon von,
ja, ja, wir
von
hatten schon alles.
Bekanntschaften? Und
so. Wir hatten schon alles. Wir, wie gesagt, wir durch das Consulting-Business haben wir sehr viel Erfahrung sammeln können. Dadurch konnten wir auch sehr viel, sehr, sehr großes Netzwerk aufbauen. Und wir wussten schon, wo man alles herbekommt. Und wussten halt auch, wie welche Märkte natürlich funktionieren, um natürlich auch einen Kickstart zu machen.
Das heißt aber, ihr wart auch da nicht die ganze Zeit zu zweit, weil in meinem Kopf war jetzt bis gerade so ein bisschen die Vorstellung, ihr habt die ganzen Sachen, Autos fotografieren, dann TikTok-Videos bei Zahnärzten und sowas immer nur im Duo, du und Jan sozusagen gemacht.
Genau.
Aber war da vorher schon sozusagen Mitarbeiter mit am Start, im Consulting dann auch schon, oder wie kam das sozusagen mit rein?
Da waren schon Mitarbeiter schon drin, also immer zwischendurch waren halt natürlich Mitarbeiter da, am Anfang natürlich nicht, weil dafür haben wir kein Geld. Später kamen natürlich auch Mitarbeiter dazu, auch mit den Online-Shops. Wir hatten auch Leute auch bei Ecool bei uns da.
Und das waren nicht immer nur die eure Kombination.
Natürlich, sozusagen. Natürlich. Und ja. Bei CFAP war der Fatih Özen, das ist gerade der unser CPO, der war halt auch am Anfang an dabei. Er hat auch teilweise den Shop aufgebaut. Und der ist halt natürlich aktuell immer noch bei uns. Und der war natürlich auch da und war auch involviert. Jans Schwester war involviert, mein kleiner Bruder Adam war involviert, der auch die Shop-Prozesse umsetzt. Also wir hatten schon ein Team, auch am Anfang. Also wir haben jetzt nicht wir beide zusammen angefangen und gesagt, hey, wir machen jetzt dieses Produkt, sondern wir hatten schon ein Team von Leuten, die schon Erfahrung hatten und die haben dann halt mit uns natürlich durchgezogen.
Ihr hattet am Anfang 1000 ungefähr Produkte, die ihr verkaufen wolltet. Ich suche so ein bisschen nach diesem Kickstarter-Moment, wie man sich den Greifer machen kann, irgendwie so auf Storytelling-Basis. Das heißt, ihr habt dann irgendwie gesourced, habt dann, keine Ahnung, wahrscheinlich extrem teuer die ersten 1000 Stück einfliegen lassen, alles war ready und dann lasst ihr irgendwie so ein bisschen so den Hund von alleine, der Pitbull oder die, ja nicht Pitbull, Pitbull ist es nicht, rennt los und es knallt so richtig. Wie kann man sich so den Launch von den ersten Produkten vorstellen? Da greifen dann irgendwie viele Sachen ineinander an, ersten Placements, die gemacht werden. Weil es ist ja dann einfach so eine Rakete, die irgendwie startet.
Ja. Also das war halt, also wir haben halt angefangen, wir haben die Produkte bestellt, die waren da, wir haben die sofort ausverkauft. Und dann hatten wir ein Wochenende, damals haben wir und Jan auch nicht zusammen gewohnt, also wir hatten zwei Wohnungen, aber wir waren in einem selben Komplex und dann war er bei mir am Abend, da hatten wir große Influencer gebucht und es hat richtig geknallt. Also wir haben da in der Nacht, hat glaube ich Jan gar nicht geschlafen, dann ist er ins Office gefahren und da haben wir gemerkt, Alter, was für ein Potenzial da drin steckt und wir haben gemerkt, dass man da auf jeden Fall viel mehr rausholen kann. Und das war glaube ich am Samstag, waren alle Produkte ausverkauft und da haben
alles.
Und dann alles ausverkauft. Und da haben wir gesagt, hey, jetzt müssen wir Gas geben. Und das Ding war, viele Leute, die ich auch kenne, auch mit denen ich spreche, die sind halt eher so, ja, warten wir mal, gucken wir mal, dass wir mal ein bisschen starten, dass wir mal ein bisschen vorangehen. Wir haben direkt Gas gegeben und direkt Risikoeingang und haben direkt eine große Masse an Produkten bestellt. Also wir haben einen sehr, sehr großen Invest direkt am Anfang gemacht und geguckt, dass wir so schnell wie möglich wieder die Produkte on Stock haben, haben die Marketingbudgets erhöht und haben dann natürlich alles gemacht und das maximal rausgeholt. Also wir haben den Momentum gehalten. Und das war halt das Wichtige. Wir könnten natürlich auch sagen, hey, schau mal, 1000 Produkte verkauft, dann lass mal warten und haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, hey.
12 Wochen, bis alle Produkte wieder in Stock sind oder so.
Ja, wir haben direkt alles bestellt. Wir haben direkt eine gute fünfstellige Summe bestellt, haben direkt Geld an die Hand genommen und haben gesagt, hey, das müssen wir durchziehen und haben dann sofort die Marketingbudgets verzehnfacht und haben dann so natürlich auch den Start mit reingenommen und haben natürlich alles gemacht, dass wir halt vorankommen. Natürlich haben wir auch zwischenzeitlich sehr viele Entscheidungen getroffen. Wir haben Kampagnen aufgebaut, wir haben Ideen umgesetzt. Vieles hat nicht funktioniert, manche Sachen haben doch funktioniert und das war halt so der Start. Am Anfang wie gesagt, war ich so eher im Consulting. Jan war halt da. Wie gesagt, wir haben teilweise vom Office aus Produkte an die Kunden geschickt. Also das war auch schon eine sehr, sehr stressige Zeit, würde ich sagen. Dann hatten wir ein Lager, dann haben wir die Produkte von dort aus geschickt. Und so lief das ganz ab. Und dann haben wir natürlich auch versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Also es war schon, das war auf jeden Fall ein Kickstart, wo wir natürlich direkt am Anfang schon riesig eingegangen sind. Und das war halt so der Grund, warum wir halt auch schnell gewachsen sind. Wir haben nicht gewartet. Wir haben halt direkt Vollgas, Entscheidung getroffen und Gas gegeben.
Gab es dann irgendwie so konkrete Meilensteine, wo ihr gesagt habt, ey, keine Ahnung, im ersten Monat habt ihr, übertrieben gesagt, 1 Million Euro Umsatz gemacht und dann habt ihr gemerkt, okay, scheiß auf Consulting-Business, wir müssen da jetzt voll reingehen, weil das hat gerade so ein krasses Momentum, oder wie hat sich das sozusagen da entwickelt?
Also das war jetzt auch nicht so, dass wir, also das Consulting-Business war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt das und hören jetzt damit auf, das war jetzt nicht der Fall. Also wir haben schon Anfang an, wollten wir damit aufhören und haben dann halt Step by Step dann reduziert.
Ja, okay, verstehe. Genau.
Ich würde über Consulting ein bisschen weniger.
Ja, ja, klar, alles gut. Das Ding ist aber sozusagen, war glaube ich gerade ein spannender Punkt an von Marvin sozusagen, die Frage an Meilensteinen, woran man so ein bisschen so gemerkt hat, hey, okay, hier geht's gerade richtig durch die Decke. Was waren vielleicht so 2, 3 Punkte, die du noch so ganz klar vor Augen hast? Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wenn man, weiß ich nicht, dicken Influencer bucht und die Sachen sind direkt ausverkauft, in jeder Größe, irgendwie was in Fashion ja eigentlich fast unmöglich ist, da irgendwie completely sold out zu gehen, dann irgendwie die ersten Nachbestellungen und sowas, aber hast du so von der Anfangszeit noch so 2, 3 Momente im Kopf, wo du sagst, das waren schon irgendwie einfach besondere Ereignisse, die dich selber halt irgendwie auch immer wieder so ein bisschen dran zurückdenken lassen?
Also, welche Momente wir halt natürlich, welche Momente, die halt sehr, sehr extrem waren und sehr, sehr, also wo ich halt als Meilenstein sehe, weil teilweise unsere erste Valentina-Kollektion, da haben wir wirklich einen extrem starken Wachstum gemerkt, also mit neuen Farben. Das hatten wir im Februar gelauncht, das war sehr, sehr stark. Und dann im April hatten wir dann Coachella. Also wir waren, glaube ich, so, wir gehörten so zu den ersten Brands, Econ-Brands, die jetzt in Coachella waren. Und das war auch nochmal so ein Meilenstein, wo wir natürlich auch den größten Wachstum reingeholt haben. Außerdem durch weitere Kategorien. Wir haben halt BHs auch gelauncht, was halt natürlich auch zu den Shapewearen natürlich passt. Und parallel hat das natürlich auch so eine Welle gemacht, weil es gab nicht so viele Startup-Brands, die jetzt in Coachella waren, weil da zahlst du eine hohe 6-stellige Summe, um da überhaupt reinzukommen, um da überhaupt Influencer zu haben, um da überhaupt da zu sein. Und das hat nochmal uns halt auch publik gemacht und das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit generiert, weil wir waren einfach da und wir haben sehr kurzfristig entschieden und wir haben halt Coachella gerockt. Und jeder dachte sich, hey, wer ist CFAP Creamy Fabrics? Wer sind die? Wie kommen die da hin? Wir haben es geschafft, da zu sein. Wir haben es geschafft, so einen Content zu drehen. Und das hat uns auch einen extrem starken Schwung gegeben mit neuen Kategorien, mit Coachella. Und das waren auch so einer der Meilensteine, wo wir natürlich sehr stolz darauf sind, dass wir uns direkt entschieden haben. Und das waren halt auch so die Tage, wo ich sage, wir sind dahin gekommen, weil wir schnell waren. Wir sind riesig eingegangen und am Ende des Tages haben wir das gemacht. Und so haben wir am Ende des Tages auch den Erfolg natürlich reingeholt.
Würdest du selber sagen, dass, also für mich hat das von außen so ein bisschen gewirkt, dass so Valentinstag und Coachella euch als Brand nochmal deutlich erwachsener gemacht haben. Würdest du selber das auch so sehen?
Also ich würde sagen, also die Valentinstag-Kollektion war am Ende des Tages eine Kampagne, also das war eine Strategie, die wir rausgefunden haben, die gut funktioniert, mit neuen Farben und das haben wir halt ständig halt natürlich auch weiterhin durchgeführt bis heute. Und das war so die erste Kampagne, die wirklich geknallt hat, wo wir gemerkt haben, hey, wir müssen mit der Community gemeinsam Produkte entwickeln, wir müssen Produkte liefern, die funktionieren und wir müssen natürlich an die Community hören. Und das war auf jeden Fall so ein Meilenstein, wo wir natürlich gemerkt haben, hey, wir haben eine neue Strategy, die funktioniert, wo wir hebeln können. Und das haben wir dann natürlich durchgezogen und dieses System weiterhin durchgeführt und immer wieder verbessert. Das war natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und bei Coachella war halt meiner Meinung nach, Wir wurden einfach publik. Leute haben über uns geredet. Leute haben gesagt, hey, wer sind die überhaupt? Also es hat eine gewisse Welle gemacht und dort haben wir auch sehr viele Views generiert. Wir hatten sehr große Influencer dort vor Ort. Wir hatten eine extrem krasse Villa dort vor Ort gemietet. Also wir haben wirklich auf die Kacke gehauen. Wir hatten ein Privatjet, was gebrandet war. Und das alles war halt, das Gesamtpaket hat uns natürlich auch zum Wachsen gebracht, weil wir natürlich publik wurden, weil das nochmal gezeigt hat, hey, Screenfabrics Sieber ist keine Startup-Brand mehr. Screenfabrics ist eine Brand, die gerade natürlich aufmischt im Markt. Das ist eine Brand, die jetzt gerade natürlich auch seine eigenen Regeln setzt. Und wir haben dann neue Maßstäbe gesetzt im Markt. Und das war halt natürlich von meiner Seite auch sehr, sehr stark.
Wenn man sich das dann vielleicht nochmal anders aus einem anderen Blickwinkel anschaut, muss ja trotzdem schon sehr, sehr viel gut funktioniert haben, bis zu diesem Coachella und wo dann irgendwie alles einfach so, wo die Bombe dann einfach so ein bisschen explodiert ist. Also irgendwie musste man davor schon irgendwie so ein bisschen tüfteln und bauen, dass es halt irgendwie dann auch genauso aufgeht. Was ich bei euch irgendwie schon immer so besonders fand, war euer krankes Influencer-Marketing. Das war so ein bisschen so das, wofür ihr lange für mich standet, bis ich dann halt auch erst später herausgefunden habe, ah, okay, da ist auch irgendwie viel Meta und sowas mit dabei. Vielleicht kannst du, bevor wir so ein bisschen dann auch irgendwie auf eure Organisation und sozusagen die Company an sich sprechen, nochmal so ein bisschen erzählen, wie sieht euer Marketing-Stack so ein bisschen aus damals? Also, wie kriegt man es irgendwie hin mit so einem kleinen Team? Dann stelle ich mir irgendwie vor, wie kriegt man es irgendwie, weiß nicht, 200 Creator zu managen? Weiß nicht, ob es 200 sind, aber einfach diese schiere Menge an Prozessen, die irgendwie ablaufen müssen, um überhaupt schon auf so ein Scale zu kommen, weil ich stelle jetzt mal einen Raum, dass ihr wahrscheinlich schon mittlere achtstellige Umsätze vorm Coachella gemacht habt. Das würde ich jetzt mal so einen Raum stellen, dass das wahrscheinlich klar ist. Mhm. Das heißt, sozusagen, wie hat man irgendwie so diese Marketing-Maschinerie aufgebaut, dass das überhaupt bis zu diesem Scale gekommen ist?
Also, wie gesagt, ich gehe mal ein bisschen wieder zurück an den Start. Wir haben halt mit dem Influencer-Markt angefangen. Wir haben dort gesehen, dass das Potenzial hat. Was haben wir gemacht? Wir haben die Akquise erhöht. Also wir haben immer mehr Influencer akquiriert. Und mit denen auch langfristig gearbeitet. Also wir haben auch Influencer auch gehalten. Und durch unsere Produkte, durch die Kampagnen konnten wir natürlich auch mit den Influencern langfristig zusammenarbeiten. Parallel haben wir natürlich dazu auch andere Marketingkanäle mit reingezogen. Am Anfang war das zum Beispiel so, also vor Coachella, CK, also vor Valentinstag, waren wir eher Paid Marketing, Influencer Marketing. Das waren so die Sachen, die uns am Ende des Tages nach vorne gebracht haben. Natürlich hatten wir auch CRM, E-Mail-Marketing, das lief auch parallel. Also wir haben jetzt nicht nur das gemacht. Aber wir konnten natürlich auch durch Influencer-Marketing, indem wir halt immer mehr und immer größere Influencer akquiriert haben, können wir natürlich unsere Umsätze steigern. Weil wir haben uns immer publik gemacht. Also wir haben die Marke allgemein auch immer mehr in den Vorschein gebracht und konnten immer mehr Leute erreichen. Und durch Paid-Marketing konnten wir natürlich auch immer mehr neuere Zielgruppen erreichen und die Neukundenquote war am Anfang extrem stark und wir konnten halt günstig Kunden einkaufen, weil wir waren im Trend, die Produkte waren interessant, es gab nicht so viele Leute auf dem Markt, die natürlich auch diese Marketingbudgets ausgegeben haben und wir haben natürlich auch coole Produkte rausgebracht und was uns natürlich auch dazu geführt hat, ist, wir haben Anfang an auf Qualität gesetzt, wir haben eine gute Qualität rausgebracht, wir haben gute Produkte rausgebracht, wir haben an die Community gehört und wir haben natürlich, unser Maßstab war immer, das beste Produkt vom Markt zu haben. Also wirklich, wir haben alle Marken, haben wir analysiert, angeschaut, was machen die richtig, was machen die falsch und haben am Ende des Tages das beste Produkt rausgebracht und konnten damit eine sehr, sehr hohe Retention erreichen. Das bedeutet, jeder, ich würde sagen, von 5 Kunden haben 2 bis 3 Kunden nochmal gekauft. Und das hat natürlich auch diesen Effekt dahin gebracht. Und wie gesagt, wir haben Influencer-Markt extrem hoch skaliert, mit den Leuten zusammengearbeitet, das Team aufgebaut und dort halt natürlich die Akquise gesteigert und versucht halt immer mehr Budget dort auszugeben und haben das natürlich auch konstant gehalten. Und natürlich auch geschaut, dass wir parallel, dass die Finanzen stimmen und das haben wir natürlich auch parallel gut hinbekommen und haben geschaut, dass wir natürlich auch profitabel skalieren. Aber das waren so die Gründe, wie wir halt skaliert sind. Und parallel, die Produkte waren sehr interessant, da war eine Lücke. Und sehr viele Leute haben das Produkt angezogen, sehr viele junge Leute, auch auf TikTok. Also sind Leute einfach viral gegangen, die keine Creator von uns sind. Und dadurch haben wir natürlich auch einen Hebel bekommen, weil unsere Produkte haben die jüngeren Leute angezogen, weil das allgemein, weil das gut aussieht, weil das ist so, man kann das gut kombinieren, mit auch schönen Outfits, aber auch ältere Leute, die auch den Bauch kaschieren wollen oder Leute, die allgemein Shapewear anziehen wollen, haben natürlich auch unsere Produkte angezogen. Deswegen konnten wir halt am Anfang auch mit unseren Marketing-Channels auch sehr, sehr gut skalieren. So, das war so der Start. Und wir haben halt immer eine Schippe draufgelegt, Wir haben immer weitere Mitarbeiter eingestellt und wir haben immer Step by Step uns darauf hinausgearbeitet.
Wie wichtig ist es in dem Zusammenhang, dass ihr dann, damit das auch weiterhin so funktioniert, immer auch kranke neue Produkte rausbringt? Weil du hast es, was ich gerade so interessant war, was du gesagt hast, war so, Influencer-Marketing nennen viele als deutlich schwieriger, aber du hast gerade in den Raum geworfen, es geht auch viel um den Trend. Also wenn ich ein Produkt reinbringe in den Markt, was einen neuen Trend setzt, dann wird es deutlich einfacher, darüber wieder zu skalieren. Ist das dann auch eben so ein bisschen mit das Maßgeblichste, dass sie jetzt gerade auch irgendwie für fast jedes Event oder es gibt ja immer viele Richtungen, die dann irgendwie, keine Ahnung, Polkadot oder sonst irgendwas an Trends, die mit reinkommen, dass man da dann eben auch ultra schnell drauf reagieren muss, damit es dann vorne rum in der Acquisition im Influencer-Marketing auch eben funktioniert?
Ja, komplett. Also das gehört halt am Ende des Tages zur Strategie dazu und das machen halt auch sehr, sehr viele, das machen auch sehr, sehr viele Brands. Man muss halt man muss den Trend verfolgen, man muss, wenn man jetzt zum Beispiel Sommer hat, muss man Summer Farm rausbringen. Das machen wir und wir sind sehr, sehr schnell, wir machen sehr, sehr viele Kampagnen. Mittlerweile haben wir alle 2 Wochen eine Kampagne. Also wir haben jetzt, letztes Wochenende hatten wir die Summer-Kampagne, wo wir verstärkt auf Mint- und Korallfarben gegangen sind. Vor 2 Wochen hatten wir Polkadot. Nach 2 Wochen haben wir Nude Lace, also Nude-Farben und wieder Lace-Produkte. Also Shapewear mit Spitze, BH mit Spitze. Also wir gucken schon, dass wir sehr stark mit der Community arbeiten und auch Produkte rausbringen, die auch am Ende des Tages gut funktionieren und unsere Bestandskunden natürlich auch aktivieren und aber auch Neukunden generieren. Also wir arbeiten sehr stark am Markt entlang und machen so die Prozesse, dass wir am Ende des Tages spannend bleiben, immer wieder neue Produkte rausbringen und dazu sorgen, dass wir natürlich auch die Neukundenakquise verstärken.
Aber ist es dann am Ende bei euch so, dass irgendwie Can im Office sitzt und sich denkt, ey, wir bringen jetzt das neue Produkt sozusagen raus? Oder wie kommt, also generell, dass zwei Typen sozusagen mit Shapewear angefangen sind, hat Moritz ja schon als Punkt sozusagen genannt. Ja, wie funktioniert dann sozusagen die Produktentwicklung bei euch? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr beide da sitzt und euch denkt, ah ja, jetzt brauchen wir hier Mint und Korall als Farben gerade.
Also wir nehmen halt auch sehr viele Kampagnen von letztem Jahr. Also letztes Jahr 2025, viele Sachen, die funktioniert haben, haben wir auch dieses Jahr gelauncht. Mittlerweile sind wir aber 100 Leute im Team. Die 100 Leute sind ja nicht alle im Kundenservice oder alle im Fulfillment, sondern wir haben halt sehr viele Leute auch in der Produktentwicklung. Wir haben ein kleines Team in China. Also mittlerweile haben wir ein Office in China mit einem Director. Wir haben in Düsseldorf, in unserem Büro haben wir so gerade ungefähr 10 Leute, die am Produkt arbeiten und Can ist allgemein auch derjenige, der auch so ein bisschen die Kampagnen mitentscheidet, also eigentlich fast alle Kampagnen mitentscheidet mit den Mitarbeitern gemeinsam und er hat halt einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann. Das Ding ist, wir haben halt sehr viel Try and Error gemacht, das bedeutet, wir haben sehr viel getestet und wir haben geschaut, was funktioniert, was nicht funktioniert und das funktioniert, machen wir natürlich weiter. Und wie gesagt, wir nehmen uns dafür die Zeit vorher und gucken uns an, wie ist der Markt, welche Produkte sind interessant, welche Farben sind interessant, was kann gerade gut funktionieren. Wir schauen uns alles an, wir schauen uns allgemein internationale Brands an, wir schauen uns an, was hier in Deutschland gerade funktioniert, wir schauen uns an, welche Trends es gerade gibt. Und unser Team ist auch trainiert darauf. Wir haben viele Leute, die seit natürlich Anfang an dabei sind und die entscheiden dann, was jetzt kommt. Zum Beispiel, letztes Jahr war die Nude-Kampagne sehr, sehr stark und dieses Jahr waren die Lace-Produkte sehr, sehr stark. Wir waren schon am Wochenende ausverkauft. Was wird gemacht? Nude-Produkte plus Lace haben wir verknüpft und jetzt wird das gelauncht. Also wir gucken schon, dass wir sehr, sehr stark am Markt entlang gehen und so dann unsere Produkte natürlich droppen.
Okay, aber das macht ja irgendwo Sinn. Ja. Das ist ja vollkommen verständlich, okay.
Du hast gerade so ein bisschen in den Raum geworfen. Also ich glaube, ich habe es verstanden, wie es sozusagen marketing-wise und vom Produkt her funktioniert und es ist, also wahrscheinlich zieht sich das so ein bisschen durch. Es wirkt für mich dann einfach schon so, sehr nüchtern und rationale Entscheidungen zu treffen und vor allem viel von dem zu machen, was bereits funktioniert hat, in nur deutlich mehr. Mhm. Ist das so?
Ja.
Also viel Try and Error wahrscheinlich also, einfach und was gut läuft, genau. Dann pushen.
Also das Ding ist, wir sind einfach, wir wollen einfach das Maximale rausbringen. Unsere Kunden sind uns wichtig. Wir arbeiten sehr, sehr stark mit der Community gemeinsam Und wir gucken, dass wir halt natürlich Produkte entwickeln, die natürlich am Ende des Tages gut ankommen, was unsere Kunden lieben. Und wir hören denen auch zu. Wir haben zum Beispiel auch einen, wir haben auch zum Beispiel einen Channel, wo auch Creator von uns uns Produktideen schicken können. Und mit denen arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen. Also Leute aus der Community arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen und sprechen auch manchmal mit denen ab. Also wir machen jetzt nicht nur eigene Entscheidungen, wir reden auch mit denen. Aber wie gesagt, wir gucken, dass wir halt immer das, was wir machen, auch das Bestmögliche rausbekommen. Das ist Mindset. Also, und wir versuchen die Grenzen, also wir gucken, wo die Grenzen sind. Also wir gehen immer an die Grenzen und gucken, was kann man maximal rausholen. Und dementsprechend bauen wir das Team auf, dementsprechend bauen wir das Unternehmen auf, dementsprechend bauen wir uns auf und involvieren uns in manche Prozesse und gucken, dass wir natürlich auch das Bestmögliche natürlich rausbekommen und versuchen natürlich auch immer wieder schnelle Entscheidungen zu treffen, aber parallel auch hohe Risiken einzugehen, damit wir natürlich auch das Bestmögliche rausbekommen.
Aber wie ist das so ein bisschen so auf der Company-Basis? Also wenn man sich das ja einfach so von außen mal anguckt, das ist ja eigentlich völlig wahnsinnig, was ihr da gemacht habt. Mhm. Also das ist ja einmalig in Deutschland, das habe ich so noch nie gesehen. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir schon wahrscheinlich so mit den schnellst wachsenden Brands schon zusammengearbeitet haben. Aber sowas auf dem Scale irgendwie in 2 Jahren sowas abzureißen, weiß nicht, hast du schon, also...
Ein, zwei Cases im Kopf, aber...
Aber jetzt auch wahrscheinlich nicht. So in so einer kurzen Zeit einfach sehr, sehr selten, dass das irgendwie genauso aufgeht. Also ich merke, es ist irgendwie auch sehr kalkuliert. Also sozusagen, es war von euch dann am Ende auch irgendwie einfach sehr, sehr gut exekutiert. Aber nur weil 2, sage ich mal, von 100 sehr, sehr gut exekutieren können, heißt das noch lange nicht, dass das ganze Spiel aufgeht. Was ich bei euch irgendwie so spannend finde oder was ich bei vielen Leuten irgendwie immer wieder sehe, ist, dass sie vor allem, wenn sie dann wachsen, was so People angeht und sowas, voll ans Limit kommen, gehen strugglen. Man merkt irgendwie selber, irgendwie kann der Founder gar nicht führen oder es werden die falschen Leute geheiert und sonst irgendwas. Gefühlt habt auch irgendwie ihr da es hinbekommen, dass ihr irgendwie eine Organisation, du hast es irgendwie eben im Vorgespräch kurz gesagt, dass ihr irgendwie letztes Jahr 30 wart oder 35, jetzt seid ihr im Office 100. Also das ist ja... Also für so, ich sag mal jetzt für einen normalen, aus dem normalen Blickwinkel ist das schon einfach absolut verrückt. Wie kriegt man das auf der anderen Seite hin, dass so eine Organisation, auch wenn die beiden Gründer so sehr wollen, wie sie eben wollen, also ich merke, dass ihr einfach selber einen kranken Drive habt, wie kriegt man es selber hin, dass so eine Organisation an dem Wachstum nicht einfach auch irgendwie so ein bisschen erstickt? Weil dann scheitert für das eine zum anderen, falsche Entscheidungen werden getroffen. Also es kann ja auch sehr, sehr schnell in die Hose gehen, was dann vor allem irgendwie einer Fashion-Brand so ein bisschen die Füße wegreißen kann.
Also was wir halt machen, ist halt, wir stellen halt sehr viele Leute ein. Letztes Jahr Juni waren wir 30, heute 26 Mai sind wir ungefähr 100 Leute, ohne Aushilfen aktuell. Und was wir halt machen ist, wir haben halt viele Leute, die schon am Anfang dabei sind, die Kultur schon leben. Also die Kultur wird gelebt und wir geben die Kultur auch weiter. Viele Leute wissen auch, was für eine Erwartungshaltung wir haben. Das ist halt natürlich auch wichtig. Wenn wir Leute einstellen, ist halt wichtig, dass die Leute wissen, was für eine Erwartungshaltung haben wir. Wir haben halt viele Leute, die am Anfang an dabei sind, die schon wissen, wie wir arbeiten. Wir haben gute Leader, die natürlich auch mit uns gemeinsam eng arbeiten, die natürlich auch wissen, was wir wollen. Und mit denen arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen. Und was wir natürlich auch als Gründer machen, ist, wir sind auch in vielen Prozessen mit dabei. Also wir lassen auch eigentlich nicht so einfach los. Also manche Abteilungen arbeiten nicht einfach so, sondern wir sind auch in vielen Sachen da. Und die Leute wissen auch, dass wir in vielen Prozessen mit involviert sind. Wichtige Entscheidungen treffen wir noch. Also wir sind jetzt nicht keine Founder, die sagen, hey, ich setze in mein Büro und mache nur Strategie, sondern wir sind auch aktiv in Calls dabei. Wir gucken, dass wir den Leuten mithelfen, dass wir halt mit den Leuten arbeiten. Wir machen weekly Calls mit dem gesamten Team und gucken, dass wir natürlich auch dort auch den Leuten zeigen, was wir wollen, was wir erreichen wollen, was das Ziel ist, machen regelmäßig Events und natürlich läuft nicht alles gut. Also wir haben auch Leute, die reinkommen und da passieren auch Sachen, die nicht so gut laufen. Es gibt Enttäuschungen, es werden Leute gekündigt oder es kündigen Leute, das passiert, das ist halt völlig normal. Aber wir versuchen natürlich auch immer unseren Prinzipien gerecht zu bleiben, unsere Prinzipien natürlich auch beizubehalten, unsere Unternehmensprinzipien natürlich auch immer den Leuten weiterzugeben. Und es ist halt natürlich, wenn man schnell wächst, hat man immer Probleme. Also es läuft nicht immer alles rund. Und wer sagt, es läuft alles rund, der lügt meiner Meinung nach, weil es kann nicht alles rund sein. Und da passieren natürlich auch die ein oder anderen Dinge, aber das gehört halt dazu und wir wissen halt, wie wir damit umgehen. Wir versuchen natürlich das Bestmögliche rauszubekommen und wie gesagt, wir haben ein gutes Team, gute Leute, die an die Vision glauben, die an das Ziel glauben, die für uns immer erreichbar sind und die natürlich auch das Bestmögliche wollen und wir versuchen halt Step by Step auch den Leuten natürlich auch unsere Kultur weiterzugeben.
Wie würdest du denn vielleicht, also ich fand den Punkt so spannend, dass du die Prinzipien so in den Raum gestellt hast, also zu sagen so, hey, das sind irgendwie so die Pfeiler, nach denen wir arbeiten. Wie sehen denn deiner Meinung nach die Prinzipien einer Firma aus? Oder ich weiß nicht, ob du erzählen kannst, wie sie genau bei euch aussehen, aber was muss deiner Meinung nach eine Company für Prinzipien haben, die sowas macht?
Also die Prinzipien entstehen in der Regel immer durch die Kultur, meiner Meinung nach. Also die entstehen durch die Kultur, die man hat. Und was uns am Ende des Tages wichtig ist, also das allererste, was uns wichtig ist, ist halt Offenheit und Transparenz. Das sage ich halt immer wieder. Also man muss einfach offen sein. Egal, wer vor dir steht. Ob das ein Leader ist, ob das eine Führungskraft ist. Nicht jeder macht das, leider. Also ich sage das sehr oft, aber nicht jeder macht das. Man muss offen sein, man muss transparent sein, man muss offen miteinander kommunizieren können. Also Kommunikation ist bei uns zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und so versuchen wir auch natürlich mit den Leuten zu sprechen, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig versteht, dass man versucht, eine exzellente Arbeit zu machen. Und das sind so Sachen, die natürlich am Ende des Tages für uns wichtig sind und die wir den Leuten natürlich weitergeben. Dass man natürlich Wille auf Wachstum hat, ne, weil unser Ziel ist natürlich zu wachsen. Und wir wollen Leute haben, die auch einen Wille haben zu wachsen. Wir sagen den Leuten auch, hey, hier ist kein Konzern, also wir sind keine Sparkasse, wir sind keine Commerzbank, wir sind kein Konzern, wir sind nicht im öffentlichen Dienst. Hier ist Performance gefragt. Wir suchen Leute, die hands-on sind, wir suchen Leute, die committed sind, wir suchen Leute, die hier Gas geben wollen, die Karriere machen wollen, die was erreichen wollen, weil hier kann man wachsen. Und so versuchen wir die Leute natürlich auch reinzuholen, weil am Ende des Tages, wenn man das Interesse hat, natürlich jetzt nicht so viel Druck zu haben, nicht so viel Stress zu haben, da kann man auch irgendwo anders arbeiten, weil jeder kann ja selber entscheiden, wo er arbeitet. Und am Ende des Tages ist es natürlich für uns wichtig, dass die Leute halt natürlich auch committed sind. Das gehört natürlich auch zu einer unserer Unternehmensprinzipien, dass die Leute natürlich auch an die Firma glauben, an die Vision glauben, dass bestmöglich für die Firma wollen. Und was natürlich noch sehr, sehr wichtig ist, dass man halt offen spricht, das habe ich am Anfang gesagt, aber man muss halt immer zwei Sachen sehen und die sich, ich finde, das ist essentiell wichtig. Es gibt Unternehmensziele, Unternehmensinteressen, aber auch Mitarbeiterinteressen und Mitarbeiterziele. Ich finde, wenn man das also man muss sich irgendwo auch treffen. Also nur wenn die Unternehmensinteressen und die Mitarbeiterinteressen sich irgendwo treffen und die natürlich zusammenarbeiten, wird das alles besser funktionieren. So, und man sollte gucken, also man sollte halt immer natürlich mit den Leuten sprechen, was sind Interessen, was wollen die erreichen und man sollte dann gucken, dass die Leute auch wissen, was die Unternehmensinteressen sind und irgendwo muss man sich natürlich treffen und wenn sich das nicht trifft, dann gibt es halt immer Probleme oder es gibt Enttäuschung oder es funktioniert nicht und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Interessen der Mitarbeiter und die Interessen des Unternehmens wichtig sind und dass die natürlich auch irgendwo natürlich auch übereinander gehen müssen. Ich sehe das wie so ein Kreis. Ich hatte mal so ein Bild mal gezeichnet, so ein Kreis, was übereinander geht und in der Mitte ist halt, sind die Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten müssen gegeben sein. So, und wenn diese Gemeinsamkeiten nicht gegeben sind, ist es halt ein Problem. Man muss halt gegenseitig sich unterstützen. Es ist am Ende des Tages eine Beziehung und die Beziehung muss gepflegt werden. Und wie gesagt, so versuchen wir natürlich den Leuten unsere Kultur, unsere Unternehmensprinzipien natürlich weiterzugeben.
Gab es in der Zeit, in den letzten 2,5 Jahren jetzt irgendwas, wo du sagst, boah, das war irgendwie ein krasser Fuck-up, weil wenn ich mir halt vorstelle, ihr geht die ganze Zeit hohes Risiko sozusagen ein und ja, pusht und pusht und pusht, dann wird der bestimmt auch mal genauso schnell, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein sechsstelliger Betrag in Sand gesetzt werden oder sonstiges. Gab es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, ey, da kann man vielleicht auch noch was lernen, wenn ich darüber jetzt erzähle?
Also, so extrem krasse Fuck-Ups, würde ich sagen, hatten wir nicht. Das Ding ist, wir sind halt allgemein auch sehr, sehr gewohnt an, also manche Fuck-Ups, die für andere Fuck-Ups sind, sind für uns keine Fuck-Ups, weil das gehört einfach dazu, das gehört zum Alltag. So würde ich das zum Beispiel beschreiben, wenn jemand zum Beispiel sagt, weil manche machen die Probleme größer, als sie sind, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, große Fuck-ups waren halt, wenn ich so ein bisschen nachdenke, waren halt, wo wir jetzt von unserem eigenen Fulfillment auf einen Fulfillment-Partner gewechselt sind. Da hatten wir extrem große Fuck-ups, sehr viele offene Bestellungen, die nicht richtig rausgeschickt wurden.
Auf so einer Scale locker auch ultra nervig einfach, ne? Also ich meine, geht ja nicht um ein paar tausend Bestellungen, das sind ja, man redet ja effektiv über, also man kann sich ja jeder ausrechnen, aber es sind ja irgendwie Hunderttausende.
Ja, ja, da waren ich glaube, so 80.000 offene Bestellungen, paar Wochen, also mehrere Wochen. Und natürlich haben wir uns bei unseren Kunden natürlich entschuldigt und den Kunden auch transparent mitgeteilt, was gerade passiert. Und das waren halt so extrem krasse Fuck-ups, weil die IT-Struktur noch nicht 100% stand. Ja. Und wir natürlich auch in diesem Zeitraum natürlich auch viele Probleme hatten. Natürlich gab es andere Fuck-ups. Lieferant liefert Produkte, die wir unbedingt brauchen, falsch oder macht, schickt falsche Produkte. Wir hatten halt viele Fuck-ups auch mit Lieferanten gehabt. Damals waren wir natürlich eine Zeit lang in Türkei, dann sind wir nach China gewechselt und weil natürlich vieles nicht so lief, wie wir uns das natürlich vorgestellt haben. Natürlich hängt das halt natürlich vom Lieferanten ab, aber da gab es natürlich auch die ein oder anderen Probleme, aber die gehören natürlich auch dazu, man muss damit leben und wir versuchen natürlich alles so schnell wie möglich zu lösen und wir fokussieren uns mehr auf die Lösung statt auf das Problem und das sind so die jetzigen Sachen. Natürlich gibt es halt immer Fuck-ups, kleine Fuck-ups, Probleme unternehmen, manche Sachen passen nicht, es werden Entscheidungen zu langsam getroffen und also es, das gehört halt dazu, aber irgendwann lebt man halt damit und irgendwann versucht man, wird man halt natürlich härter. Ich finde, das ist wie so ein Weg, desto weiter du läufst, desto größer werden die Steine, desto größer wird die Last und desto stärker wirst du. Und desto stärker du wirst, desto weniger interessieren dich so kleine Steine. Und so ist das halt im Leben. Und man muss halt mitwachsen mit dem Unternehmen. Also was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, ist, wenn man etwas aufbaut, dann muss man halt auch mitwachsen mit den Problemen, um natürlich auch selber damit langfristig klarzukommen. Und das sind halt sehr, sehr wichtige Punkte. Und man braucht halt Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann, mit denen man Spaß hat. Das muss Spaß machen. Und wie gesagt, schon Jan, wir kennen uns seit Jahren, wir vertrauen uns blind. Wir beide unterstützen uns gegenseitig, unser Team, wir haben sehr, sehr starke Leute im Team, die uns unterstützen, die hinter uns stehen und solche Sachen sind wichtig, weil irgendwo willst du halt immer weiter den Leuten weiterhelfen, du willst natürlich auch mit Leuten arbeiten, die am Ende des Tages auch Spaß dabei haben und das sind so wichtige Punkte von meiner Seite.
Crazy, also finde ich sehr, sehr wichtig. Also es hat nochmal viel so auf die Perspektive so gegeben, wie man Sachen wahrnimmt. Also ich glaube, das ist da auch immer extrem entscheidend. Was ich habe einfach noch so viele Fragen, deswegen müssen wir so ein bisschen weitermachen. Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen oder vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, du hast es gerade am Ende, kann man die Analogie auch dazu ziehen, dass die Steine immer größer werden, also auch die Probleme werden immer größer, aber es ist immer so die Frage, okay, wie geht man damit jetzt genau um? Wie würdest du denn so das Wachstum 2026 beschreiben? Ist es schwierig? Ist es hart? Ihr habt viele Sachen gemacht, wie jetzt das Rebranding, wo ich dann auch irgendwie in den Raum stellen würde. Das hat auch viel damit zu tun, wie man international noch in andere Märkte wachsen kann. Wie wirkt man beispielsweise als Marke mit einem CFAB in den USA oder mit Creamy Fabrics? Also da kann man, glaube ich, viele Thesen in den Raum stellen, wieso das Sinn ergibt. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen das Jahr für dich beschreiben, 2026 und wohin ihr mit dem Rebranding auch so hinwachsen wollt, weil ich glaube, das ist am Ende eine Kernentscheidung der ganzen Sache.
Also 2026, was sich verändert hat, ist, wir sind auf jeden Fall größer geworden. natürlich haben wir auch dieses Jahr ein Umsatzwachstum hinterlegt und werden dieses Jahr auch die Umsätze erhöhen, also werden mehr Umsatz machen als letztes Jahr. Wir haben halt dieses Jahr sehr, sehr viel vor. Also wir haben viele neue Sachen vor, die wir umsetzen, wo wir reinkommen müssen. Und man merkt auf jeden Fall, dass das Unternehmen größer geworden ist und dass manche Sachen nicht mehr so laufen wie früher und man muss sich halt anpassen. Das ist einfach Fakt. Man hat nicht immer nur eine Person in einer Abteilung, sondern fünf. Und da muss man halt irgendwie klarkommen und da halt natürlich auch Prozesse entwickeln, die natürlich auch am Ende des Tages funktionieren. Zum Thema Rebranding wird auf jeden Fall dieses Jahr stattfinden. Wir sind aber schon seit Januar dabei und bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Also wir merken, dass die Leute schon auf CFAB klarkommen und dass das Suchvolumen stets steigt und höher ist als Creamy Fabrics aktuell. Also wir kommen da schon gut voran, weil wir halt überall diesen CFAB natürlich auch mit reinpacken. Was halt natürlich dieses Jahr ein wichtiger Punkt sein wird, ist halt Internationalisierung. das ist ein Punkt, wo wir halt sehr, sehr viel Kraft reinsetzen und wo wir halt natürlich auch sehr, sehr viel Kraft reinsetzen wollen. Und im Bereich Retail, da sind wir jetzt auch drin. Und da wollen wir jetzt in USA, also wir wollen in USA weiter ausbauen, unser Geschäft, und haben das Ziel, da ein Team aufzubauen. Wir sind gerade da dran. Und mein Ziel ist auch, jetzt aktuell auch zu pendeln, ab und zu in den USA zu leben, in Deutschland zu leben und da halt auch das Geschäft weiter auszubauen. Natürlich kommen da andere Herausforderungen dazu, aber man muss das machen. Man muss das nächste Level erreichen. So sehe ich das. So, Chapter ist zu Ende. Next Chapter kommt. Und man muss ein neues Level erreichen. Und wir gucken gerade, wie wir das neue Level erreichen können, weil, wie gesagt, dieses Jahr, wenn ich jetzt so vergleiche mit letztem Jahr, ist der Wachstum auf jeden Fall kleiner. Und wir versuchen halt natürlich, den Wachstum beizubehalten, versuchen natürlich auch, das Maximale rauszuholen. Und es kommen halt immer viele neue Punkte dazu. Internationalisierung, Retail, sind wir gerade dran. Wir haben 3 Pop-Up-Stores gelauncht, bald sind wir in Centro. Und Internationalisierung ist halt ein großes Thema, wo wir halt sehr, sehr viel Fokus legen und gucken, dass wir das natürlich auch erfolgreich umsetzen. Das ist so zu 2026.
In welchen Ländern seid ihr bisher aktiv und was kommt dann sozusagen dann noch dazu? Also ist bisher nur Dach? Nee, ne?
Also aktuell sind wir sehr stark im Dach. Niederlande, Frankreich, aktuell. Also in den Ländern sind wir gut aufgestellt. Jetzt USA.
Okay.
Also das ist jetzt das nächste Ziel. Aber wie gesagt, da sind wir gerade dabei, das Konstrukt aufzubauen und wir sind dabei, die Prozesse so aufzustellen, dass wir das von da aus alles lenken können. Natürlich kommen auch andere Fuck-Ups dazu. Man muss jetzt alles von Null auf aufbauen, neues Warehouse, neue Prozesse. Also das ist am Ende des Tages wie ein neues Unternehmen. Und vorher wollten wir die Abkürzung nehmen, dachten wir mal alles aus Deutschland, schicken von hier. Aber die Abkürzung kann man nicht nehmen. Das habe ich nochmal gelernt dieses Jahr. Du musst den harten Weg gehen. Wenn du nicht den harten Weg gehst, wirst du nicht das erreichen, was du am Ende des Tages erreichen willst. Und für uns ist gerade wichtig, dass wir da uns etablieren, dass wir auch weitere Marken aufbauen. Unser Ziel ist es auch, weitere Brands aufzubauen, aber auch in weitere Brands zu investieren und wollen natürlich auch dieses Jahr uns nach vorne bewegen. Das ist so das Ziel, was wir haben, und wir sind halt bereit, alles zu tun und sind halt natürlich auch dabei zu gucken, dass wir auch in USA alles ausbauen können.
Wie ist das? Also bevor wir dann vielleicht den ersten Teil so ein bisschen beändern, ist es für mich immer sehr, sehr spannend festzustellen, wie ist das so für den Mensch dahinter? Also du gibst das alles jetzt hier so perfekt wieder und es macht alles voll Sinn, aber ich frage mich auch immer so ein bisschen so, wie blickst du selber einfach so ganz persönlich als Mensch? Also ich meine, du bist ja am Ende auch ein Mensch, der durchs Leben geht mit irgendwie Werten und Eigenschaften, die dich irgendwie ausmachen. Wie blickt man einfach auf so ein Wachstum zurück? Ich meine, die macht irgendwie, weiß ich nicht, hunderttausende Bestellungen im Monat. Ihr habt irgendwie ein Team von 100 Leuten aufgebaut. Vor 2,5 Jahren wart ihr irgendwie gefühlt zu 5, weißt du, wie ich meine? Jetzt ist es irgendwie riesig geworden. Was macht das für dich selber? Bist du da auch sehr stolz selber drauf? Also natürlich, selbstverständlich ist man da stolz drauf, aber ist es für dich einfach auch viel Job, Business? Ist es für dich einfach so, dass du dir auch so denkst, what the fuck, was geht eigentlich hier ab? Also ich würde gerne wissen, wie blickst du einfach ganz persönlich auf die Entwicklung von CFAB?
Ja. Also, wenn ich jetzt auf die persönlichen Werte gehe oder auf die persönlichen Eigenschaften, also mein Ziel ist es und mein Geschäftspartner, wir wollen natürlich auch das Bestmögliche aus uns rausholen. Unser Ziel ist es natürlich auch, erfolgreicher zu werden, zu wachsen. Wir sind natürlich sehr dankbar, aber niemals zufrieden. Und wir versuchen natürlich, auf die Sterne zu greifen, Grenzen zu testen, den nächsten Level zu erreichen, die Komfortzone zu verlassen. Und das muss man halt am Ende des Tages machen. Und wir sind natürlich am Ende des Tages stolz. Wir sind dankbar für das, was passiert ist. Aber wir haben auch alles dafür getan. Also es hat einen Grund, dass es jetzt da ist, wo es jetzt ist. Also ich kann natürlich nicht jedes Detail jetzt erzählen, aber da gab es auch Tage, da haben Mitarbeiter geweint und da gab es Tage, da gab es Probleme. Nicht, weil die Probleme mit der Firma hatten, sondern weil wir einfach zu viel zu tun hatten. Wir hatten zu viel Stress, Druck. Also da waren sehr, sehr viele Momente, die wir natürlich miterlebt haben, die Leute mit uns miterlebt haben. Und wie gesagt, wir haben alles dafür getan, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen. Und meine persönliche Meinung ist, ich will immer einen Schritt nach vorne machen. Mein Ziel ist es nie, da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Das will ich nicht. Und ich denke immer, man muss im Leben immer nach vorne kommen, damit man allgemein auch weit vorankommt. Und zum Beispiel auch die Komfortzone verlassen, das muss man einfach machen. Wenn du jetzt ein paar Monate in den USA leben musst oder pendeln musst oder wenn du was anderes machen musst, dann musst du es einfach machen. Weil wie willst du mehr erreichen als andere, wenn du nicht mehr machst als andere? Oder wenn du nicht aus der Komfortzone rauskommst? So, wenn ich jetzt in Deutschland bleibe, okay, ich kann auch hier wachsen, aber ich muss dahin. Weißt du, das ist der nächste Hebel. Und ich muss alles dafür tun, dass es erreicht wird, weil ich denke halt immer, ich habe halt immer den Gedankengang, das ist so eher so ein bisschen persönlich von meiner Seite. Es gibt so ein türkisches Sprichwort, das sagt, bete so, dass du heute stirbst und arbeite so, dass du nie stirbst. Und das ist so ein Mindset, den ich habe und ich verfolge das auch und ich denke mir auch immer wieder, man wird älter, ich bin jetzt 26 geworden, ich habe mit 18, 19 angefangen, ich weiß, dass ich vorankommen bin, aber ich will mehr und ich setze mir halt immer Ziele. Also ich habe mir auch Ziele gesetzt mit 25, was ich erreichen will. Bis jetzt habe ich es erreicht, also ich habe die Ziele, die ich mir vorgenommen habe, erreicht. Jetzt habe ich aber Ziele für 30, also wenn ich 30 werde, in 4 Jahren, ungefähr, und dann schreibe ich mir natürlich auch, also ich schreibe mir natürlich auf, was ich dafür machen muss. Und dafür muss ich natürlich mehr machen. Also damit ich jetzt den nächsten Schritt erreiche, muss ich einfach mehr machen. Und mein Ziel ist natürlich auch, am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber man sagt, eine Unterschrift auf die Welt setzen. Ne, dass man halt einfach etwas erreicht, was andere nicht erreichen, was groß aufbauen. Also das ist so das, was mich bewegt. Und ich will natürlich auch meinen Fußstapfen auch auf die Welt setzen. Das ist halt auch für mich sehr, sehr wichtig. Und deswegen bin ich halt bereit, alles zu tun. Deswegen bin ich auch bereit, natürlich neue Wege zu gehen. Und ich finde, man sollte immer aus sich hinauswachsen. So. Natürlich kommt es auch dazu, dass ich mal Tage habe, wo ich dann mal so in die Komfortzone reinkomme, wieder aus meinen Routinen nicht rauskomme. So, das gibt, solche Tage gibt es auch, aber ich versuche halt immer rauszubekommen. Und Jan ist allgemein der allgemein auch im Unternehmen auch sehr viel pusht. Der ist allgemein, wenn er hier wäre, würde ich es natürlich verstehen. Er ist auch einer, der pusht, der sagt, ey, wir müssen weitermachen, Gas geben, wir müssen nach vorne kommen. Und das ist halt wichtig. Man darf nicht sich immer zufrieden geben, obwohl das natürlich wichtig ist, aber man muss nach vorne kommen. Und ich finde, jeder sollte sich für sein Leben einen Plan machen und jeder sollte sagen, was muss ich machen, um glücklich zu werden und was muss ich erreichen, um nach vorne zu kommen. Und jeder hat so seine eigenen Interessen und unser Ziel ist natürlich auch, international zu wachsen. Unser Ziel ist es, noch größere Firmen aufzubauen. Unser Ziel ist, noch größer zu wachsen, noch größere Meilensteine zu erreichen, Sachen zu erreichen, die Leute vielleicht international geschafft haben. So, vielleicht haben wir in Deutschland was geschafft, was viele Brands nicht geschafft haben, aber jetzt der Gedankengang, schaffe ich es auch in den USA, schaffe ich es auch in anderen Ländern. So, wie, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Und dementsprechend arbeiten wir und gucken, dass wir jedes Konstrukt so aufbauen, dass es halt passt. Und alles läuft mit einem Plan. Und man muss halt den Plan verfolgen, auch wenn das anstrengend ist, auch wenn du Probleme hast, musst du diesen Plan verfolgen, egal was ist. Und ich finde, man sollte immer auf das nächste Level hinausgehen. Du hast deinen Status quo, wo du gerade bist. Was musst du machen, um nach vorne zu kommen? Was musst du machen? Was sind deine persönlichen Interessen? Wann bist du glücklich? Und dann muss man demnach dann arbeiten. Weil, wie gesagt, man soll dankbar sein für jeden Tag, dass man aufsteht. So, ich bin, wenn ich jeden Abend schlafe oder morgens aufstehe, jetzt vor 2 Wochen ist auch einer von meiner Familie gestorben, der auch relativ jung war. Und sowas macht auch was mit einem. So, und ich denke mir so, abends denke ich mir so, man muss echt dankbar sein, dass man am nächsten Tag aufstehen kann und man muss das volle Potenzial aus sich rausschöpfen. Weil, wie gesagt, du schläfst, du stehst auf, du hast einen neuen Tag, die Zeit vergeht schnell. Du siehst manchmal Bilder vor 2 Jahren und denkst, Alter, ich fühle das, als wäre das vor 2 Monaten. Und das ist so, und du denkst, Alter, was könnte ich in dieser Zeit machen? Und ich denke, man sollte immer dankbar sein für jeden Tag, dass man aufsteht, dass man gesund ist, dass man das Potenzial aus sich rausschöpfen kann. Und wie gesagt, so denke ich, so sind meine persönlichen Interessen und ich strebe nach Harmonie und versuche natürlich alles so zu machen, dass es halt natürlich passt und versuche mit den richtigen Leuten zu arbeiten und natürlich am Ende des Tages auch ehrlich mit sich selbst sein und dementsprechend auch nach vorne kommen. Das sind so Gedankengänge, die ich selber persönlich habe und ich finde, das sind Sachen, die man allgemein vielleicht auch mitnehmen kann für sich selber, weil manchmal weiß man gar nicht, was passiert. Man zum nächsten Tag, man denkt, ah, scheiße und bla und blub. So, und man ist manchmal abgefuckt, aber man sollte glücklicher sein mit dem, was man hat. Ich war auch in Afrika vor ein paar Monaten mit Jan gemeinsam. Wir werden gemeinsam jetzt ein Waisenhaus bauen. Ich habe gesehen, wie die Leute dort leben und das hat auch was mit mir gemacht. Weil die leben in Hütten, 40 Kinder in 4-5 Quadratmeter, da ist keine Luft, das stinkt und das ist wirklich so und die haben teilweise kein Essen, teilweise sind da Leute vergiftet, haben, also das sind keine, am Ende ist das schöne Momente. Du kannst Bilder sehen, ist was anderes, aber wenn du dort bist, dann merkst du so, boah, krass, so, ich hab echt viel. Ich hab im Leben, man kann essen und man hat viele Möglichkeiten. Man sollte einfach dankbarer und glücklicher sein. Ich finde, viele Leute sehen nur das eine, man guckt sich mal andere Leute an, ey, der hat das erreicht, der hat dies erreicht, wieso kann ich dahin nicht kommen? Ich glaube, man sollte sich einfach auf sich selber fokussieren, wissen, wie es in anderen Ländern aussieht und dann gucken, was für eine Möglichkeit man hat und das bestmöglich ausschöpfen. So, das ist...
Ich glaube, das könntest du noch 5 Minuten so weitermachen und keiner von uns beiden will gerade irgendwie da eingreifen wollen. Ja, also,
wenn man zusammenfasst, ist es wahrscheinlich einfach sehr viel Dankbarkeit, aber auch ein extremer Hunger. Das sind so die zwei, glaube ich, ganz großen Punkte, die so in deiner Weltbetrachtung sehr entscheidend sind, aber sehr, sehr schön gesagt. Finde ich top.
Sehr cool. Dann lass uns mal eine von zwei Fragen stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken, wenn du dir eine Person aussuchen kannst? Wer wäre das?
Kaffee, Bierchen trinke ich. Also ich trinke kein Bier, kein Alkohol.
Kannst auch eine Cola Zero trinken mit der Person.
Ja, gut, mit Cola Zero.
Trinkt er heute auch nicht, hat zu viel zu reden.
Ich glaube, ich würde gerne mit Jeff Bezos sprechen. Mhm. Ich finde allgemein, das, was er mit Amazon gemacht hat, der hat ja auch alles von null auf aufgebaut und der war ja auch selber Founder, Gründer. Für mich wäre es cool, mit ihm zu sprechen. Also ich würde, glaube ich, gerne mit ihm Kaffee trinken, mit ihm reden, wissen, was er macht, wie er die Prozesse aufgebaut hat, wie er denkt. Das wäre von meiner Seite auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil der ist auch im Onlinehandel und ich glaube, der wäre eine Person, mit der ich gerne sitzen würde.
Nice, verstehe ich auf jeden Fall. Also auf dem Scale, wenn man jetzt so die nächsten Schritte sich anguckt, muss man vielleicht dann immer... Früher habe ich mich, was heißt, nicht immer gefragt, wenn jemand das als Beispiel genannt hat, okay, was willst du lernen? Aber so, ihr kommt auf einen Scale, wo man, glaube ich, schon irgendwie, also ich meine, man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, wenn es irgendwie mehrere hunderttausend Pakete im Monat sind, beispielsweise, wie ein Fulfillment von sowas geht, dass das einfach nochmal irgendwie ein ganz anderes Scale sind. Und das machen die halt irgendwie, das, was ihr im Monat macht, machen die wahrscheinlich irgendwie so am halben Tag. Ja, weißt du, wie ich meine?
Vielleicht ein paar Stunden.
So, in Deutschland. Ja, ja. Also, das ist dann halt nochmal ein bisschen spannender.
Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für unseren Partner Chad Armin. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie manche Brands euch im exakt richtigen Moment auf WhatsApp erreichen, lasst mir eins sagen, das passiert wahrscheinlich nicht zufällig. Die Frage dahinter ist, wie macht man das und wie geht's am schnellsten? Meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Chad Armin. Chad Armin hilft E-Commerce-Marken dabei, WhatsApp-Marketing sauber zu automatisieren. Über 400 Brands vertrauen der Marke aus Wien bereits und die Integration in Shopify, Klaviyo und Co. geht einfacher, als du wirklich denkst. Daher meine Empfehlung, einfach mal mit Chad Armin auseinandersetzen auf chadarmin.com.
Sehr cool, lass uns gerne in den zweiten Teil noch kurz ein bisschen reinspringen, weil wir versuchen auch immer so ein bisschen noch wirklich Value dazulassen für die Leute, die es hören. Am Ende hören sehr, sehr viele Brand-Owner, die natürlich euch auf der Karte haben. Die kennen dich, die kennen die Brand, die gucken wahrscheinlich auch von links und rechts sehr amazed zu, was ihr da macht. Und auch heute hier im Gespräch habe ich schon sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, wenn es einen Bereich gibt, der euch sehr besonders macht, dann ist es die Art und Weise, wie ihr Influencer-Marketing mit eurem Trend skaliert habt. Das merke ich, ist irgendwie einfach Kern-DNA, sehr nüchtern, aber auch irgendwie exekutiert. Also auch gar nicht irgendwie so, ja, ich versuche das mal aus, sondern irgendwie einen klaren Plan gehabt, exekutiert, ja, irgendwie auf ein hohes Level gezogen. Das heißt, ich glaube, wir müssen gar nicht mehr darüber sprechen, ob es ein relevanter Baustein bei euch war oder nicht. Ja. Ich würde den Ball gerne zu dir rüberspielen, wenn du vielleicht irgendwie einfach Brand-Owner bist, weiß nicht, machst 5-6 Millionen im Jahr. wie würdest du vielleicht ein passendes Creator-System aufbauen oder was sind so Bausteine, die du immer wieder wieder einbauen würdest, wenn du nochmal neu starten würdest in dem Bereich, weil ich glaube, das ist so der Bereich, wo man, glaube ich, so unfassbar viel noch lernen kann, wenn man noch nicht so vertreten ist.
Sehr gerne. Also wenn ich ein Owner wäre, der jetzt 5, 6 Millionen Euro macht, sagen wir mal mit Paid Marketing, egal welches Produkt. Das Ding ist, man darf auch manche Sachen nicht individualisieren. Das bedeutet, was bei mir sehr gut funktioniert, kann bei dir vielleicht nicht so gut funktionieren. Man muss halt einen Weg finden, was halt bei dir funktioniert. Die erste Frage, die man stellen muss, ist halt zu schauen, hat man ein Product Market Fit für Influencer Marketing? Das ist auch wichtig. Also du kannst nicht jedes Produkt mit Influencer Marketing skalieren. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und was man halt machen sollte, ist...
Darf ich reinhaken? Wie findet man diesen Product Market Fit auf Influencer Marketing Basis? Einfach testen.
Also ich komme jetzt im nächsten Schritt dazu. Es gibt zwei Möglichkeiten, was man natürlich machen kann. Je nachdem, wo eine Community ist. Man kann zum Beispiel sagen, hey, ich fange mit Paid Collabs an, also mit Paid Influencern, die du dann bezahlst und dann für Stories bezahlst. Diese Möglichkeit gibt es. Oder man kann sagen, man gibt Affiliate oder man sagt, hey, ich gebe ihr, keine Ahnung, 10-15% oder 20% vom Umsatz und so bilde ich die Community auf mit Leuten, die dann immer wieder Produkte bekommen, die dann zur Community gehören und immer wieder natürlich auch die Produkte bewerben. Man hat zwei Möglichkeiten. Ich würde halt auf Paid starten, vor allem jetzt in Deutschland, und verschiedene Zielgruppen testen. Und während du verschiedene Zielgruppen testest, musst du auch verschiedene Produkte testen. Also nicht nur Zielgruppen, sondern auch Produkte. Und gucken, was halt gut ankommt. Welche Zielgruppe ist interessant? Die musst du rausfinden. Und welches Produkt ist interessant? Und dann testen. Und dann musst du halt immer wieder Budget ausgeben. Also man muss schon ein Testbudget ausgeben. Nicht direkt einen Influencer gebucht, 3000 Euro ausgegeben, kein Umsatz raus, nein. Also man muss da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen und verschiedene Influencer-Gruppen buchen. Kleine, mittelmäßige, große, kann 200 Euro kosten, 500 Euro kosten, 1000 Euro kosten und dann schauen, welches Zielgruppe hat die Person, welches Produkt kann ich mit dir bewerben und welches Produkt funktioniert. Also man muss erstmal eine Zielgruppe und ein Produkt finden, der mit Influencer-Marketing funktioniert. Also funktioniert bedeutet, du gibst XYZ Budget aus und kriegst XYZ Umsatz wieder raus, wie Paid Marketing. Sagen wir mal, du gibst 1000 Euro aus, machst 3000 Euro Umsatz. Man sagt 3 ROAS, so Return Ad Spend. Du musst erstmal gucken, wo du profitabel skalieren kannst, wo du deinen Return Ad Spend steigern kannst. Und dann fängst du an. Also man muss viel testen, viel Gedanken machen, sich den Markt anschauen, was gut funktionieren kann. Gucken, welche Briefings gut sind, wie du die Zielgruppe erreichen kannst. Also man muss sich da schon Gedanken machen. Nicht, das ist jetzt kein, ich teste mal ein und schicke Produkt und warte, was passiert, sondern man muss sich echt Gedanken machen. Und das Produkt muss auch funktionieren. Das Produkt muss auch bei den Leuten einen Bedarf entwickeln. Das Produkt muss dazu führen, dass die Leute auch kaufen. Und das Wichtigste ist auch, man muss schauen, wie Influencer-Markt im ganzen Marketing-Mix funktioniert. Nicht nur, zum Beispiel, kann sein, dass Influencer-Marketing 2 raus hat und 1 raus hat, aber dazu führt, dass alle anderen Channels besser laufen. Dann muss man sich auch alles andere anschauen. Weil Marketing ist nicht mehr metafertig. Marketing ist, du musst überall vertreten sein. Google, E-Mail, Influencer-Marketing, YZ. Also du musst schon mehrere Sachen, kann sein Marketplaces. Du musst überall vertreten sein und gucken, was dazu bewegt, dass dein Umsatz stimmt. Wichtigste ist aber hierbei, auch zu schauen, wie deine Finanzen sich bewegen. Also, ich bin immer der Meinung, Profitabilität first, egal was du machst, egal welches Marketing, egal was du machst, deine Profitabilität muss steigern, gleich bleiben und dein Umsatz muss steigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht, du machst 1 Million Umsatz, 10% Marge, bist bei 1 Million Marge, jetzt machst du auf einmal 20 Millionen, jetzt machst du 5% Marge, also 1 Million wieder. Das bedeutet, du hast doppelt Aufwand für selben Ertrag. Das ist nicht das Ziel. Und so muss man das halt betrachten. Also Schritt Nummer 1, Influencer testen und jetzt nicht so... Man muss auch manche Sachen unkompliziert machen. Weißt, manche Leute gehen da rein und machen sich so Engel-Testing und das Testing und diese Analyse, dieses Briefing, dieses... Man muss einfach mal starten. Einfach anschreiben. Leute anschreiben, buchen, Produkte schicken... Einfach machen. Und dann gucken, wie sind die Werte, was hat mein Gesamtunternehmen für einen Effekt dadurch, wie sieht meine Profitabilität aus und dann kann man dann damit skalieren. Wenn du aber merkst, dass das nicht in die richtige Richtung geht, dann musst du was anderes finden. Weißt du, es ist nicht immer, Leute sagen, Influencer-Marketing wichtig, Influencer-Marketing wichtig, mach das, mach das, mach das. Viele Leute reden darüber, aber man darf nicht alles individualisieren. Eine Sache kann bei dir gut funktionieren, die andere Sache kann bei einer anderen Person gut funktionieren. Es gibt Leute, die über Taboola, über Native Ads Werbung schalten und auch extrem gute Umsätze fahren. Du musst für dich gucken, wo deine Zielgruppe ist und was du erreichen kannst. Und nicht, das ist der heilige Gral. Einen heiligen Gral gibt es nicht. Du musst den selber für dich finden. Also jeder hat seinen eigenen heiligen Gral. Und es gibt nicht den heiligen Gral. Und wie gesagt, es gibt Leute, bei denen zum Beispiel Meta-Gerichtigkeit funktionieren kann, wenn die natürlich dort die Creative-Prozesse optimieren, mehr Ads testen, mehr Engels testen. Aber die gehen zum Beispiel in Influencer-Marketing rein. Influencer-Marketing läuft nicht so gut, Meta ziehen die Fokus raus und da haben die von beiden Seiten verloren. Das ist nicht geil. Man muss schon, im Marketing musst du immer ganzheitlich sehen. Wie sieht das ganzheitlich aus? Wenn ein Kunde bei dir kauft, hat der in der Regel 6 bis 7 Touchpoints. Ich analysiere das jeden Tag, wo die Leute klicken. Ich sehe zum Beispiel Influencer, Meta, E-Mail, Google, andere Influencerin, Kauf. Weißt du, die Leute, das ist, die Leute kaufen nicht mehr Meta kaufen, sondern das ist eine Customer, vor allem wenn du wächst, bei so 500.000 Jahres oder so 1 Million ist das ein bisschen anders. Da ist die Customer Journey noch klein. Aber wenn du mehr wachsen willst und mehr Touchpoints hinzufügst, kannst du mehr wachsen. Aber du musst halt insgesamt schauen, wie dein Unternehmen wächst dabei. Und nicht nur, das ist geil, pack ich weg. Also man darf nicht so stur sein. Man muss halt alles gemeinsam sehen. Und wenn du alles gemeinsam siehst, dann kannst du, egal was du machst, wachsen. Also es geht jetzt gerade nicht nur um Influencer-Marketing. Influencer-Marketing ist gerade ein Teil. Aber du kannst halt mit mehreren Sachen wachsen. Und ich finde, man sollte mehrere Sachen testen und das, was gut funktioniert, skalieren. Und wenn Meta gut funktioniert, skalier das. Wenn das geil funktioniert und du damit mit mehr Ads, mehr Umsatz generierst, mit mehr Creatives, mehr Ads, mehr Engel-Testing, mehr Umsatz generierst, dann maximier das hoch. Teste nicht 50 Creatives pro Woche, teste 300 pro Woche, teste 1000 pro Woche. Ich kenne Leute, die testen am Tag 2.000 bis 3.000 Creatives am Tag. Machen 1 Milliarde Umsatz pro Jahr. So. Und solche Sachen sind halt wichtig. Man muss solche Sachen mitnehmen und auch dementsprechend arbeiten. Und wie gesagt, du kannst mit allem skalieren, aber am Ende des Tages, dein Business muss wachsen und deine Profitabilität muss stimmen. Nicht einfach machen, um irgendwas zu machen, sondern du musst Geld verdienen. Also wenn du kein Geld verdienst, dann ergibt das keinen Sinn. Dein Unternehmen hat auch nichts wert. Du musst eine stabile Marge haben, du musst damit gut skalieren können und gucken, dass du halt Strategien entwickelst, wie du halt besser wirst.
Aber wie viele beispielsweise, bei euch war es dann ja einfach umgekehrt, dann doch Influencer-Marketing, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Also ihr habt ja gemerkt, okay, da ist genau ein Bereich, der sehr gut aufgeht, vor allem am Anfang. Wie habt ihr das denn hinbekommen oder was sind so deine wichtigsten Tipps, sag ich mal, dann, ich würde jetzt mal in den Raum stellen, dass ihr schon mit mehreren 10.000 Creatern irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch zu viel gearbeitet habt. Wie managt man die dann? Also wie sehen Systeme aus, die sowas handeln können?
Eigentlich relativ easy. Du brauchst natürlich Mitarbeiter, weil sonst geht das nicht. Du brauchst auf jeden Fall Leute, die da mit unterstützen. Und du musst halt Daten tracken. Also du musst halt jeden Tag deine Daten checken. Zum Beispiel Influencer 1, wie performt die im Januar, Februar, März? Und dann musst du halt gucken, wie sie bewegen sich die Zahlen. Und dann halt auch Daten lesen, welche Produkte liefen gut, welche laufen nicht gut. Willst du die Zusammenarbeit weiterführen? Willst du die irgendwann beenden? Ergibt das noch für dich Sinn? Also man muss schon explizit die Daten lesen und man muss die auch zusammenfassen. Also manche buchen einfach und gucken dann irgendein Tool an, ein Attributionstool, aber man muss schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und gucken, hey, viele Code-Einlösungen kamen rein, diesen Monat gibt es danach Code-Einlösungen und dementsprechend kannst du dann auch gucken, wie du das machen kannst. Und so machen wir das. Also wir tracken jeden alles, was wir tracken können, tracken wir und schauen uns das an. Und wir haben halt Mitarbeiter, die das dann natürlich umsetzen. Wir haben Leute in der Türkei, die mit uns arbeiten.
Okay, aber sozusagen, was ich noch sehr spannend finde, ist, gibt es so Grundmetriken, die man anlehnt? Beispielsweise, wie viel Return brauche ich von einem Influencer? Wie baue ich so irgendwie so einen Deal beispielsweise? Was muss hinten raus rankommen? Wann schmeiße ich den irgendwie raus? Also kannst du so ein paar so konkrete Zahlen beispielsweise von euch nennen? Ist es so, okay, Influencer gebucht, kostet irgendwie 6.000 Euro, bringt mir aber irgendwie nur 12, ist dann respektive Zweier, cutte ich raus. Wie legt man da so die Grenzen fest?
Das muss jeder für sich selber herausfinden, weil jeder hat andere Einkaufspreise, jeder hat andere Overhead-Kosten. Man muss halt erstmal schauen, was für Kosten, also man muss schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wie viele Retoure habe ich? Was für Logistikkosten habe ich? Overhead-Kosten, Transaktionskosten, Produktkosten und so weiter. Und dann muss man halt herausfinden, beziehungsweise kalkulieren, ab wann ergibt der Influencer Sinn. Der eine hat zum Beispiel ein Break-Even ROAS, also beim ROAS von 2 hat er zum Beispiel, macht er plus minus 0. So, da kann er die weiter buchen. Das ist gar kein Problem. Und dann sagt er zum Beispiel, Ziel ROAS ist dann 3, damit ich zum Beispiel, keine Ahnung, 15% Marge mache. So läuft das. Also auch nicht so schwer. So wie bei AdSpend, Meta. Was machst du? Du willst ja auch einen gewissen ROAS erreichen. Du skalierst ja auf den ROAS und gehst ja runter, falls es nicht klappt. So, und jeder hat andere ROAS-Werte. Für einen ist 2 gut, für anderen ist 3 gut, für einen ist 4 gut, für anderen ist 5 gut. Wenn du 50% Retourenquote hast, dann musst du 5, 6, 7 haben, damit sich das lohnt, damit die Marketingkosten zu deiner Profitabilität passen. Also ich finde, das muss jeder halt individuell für sich bestimmen und dann halt rechnen, wo ist der Break-Even ROAS. So, und da kannst du das alles runterrechnen. Sagen wir mal, du machst eine Rechnung, ich will jetzt nicht jetzt ins Detail gehen, aber sagen wir, du hast 100 Euro Produkt verkauft, ziehst die Steuern ab, hast zum Beispiel ein 3er ROAS, hast du ungefähr 33 Euro Marketing Spend, beziehungsweise Marketing Budget, da hast du nach den Steuern ungefähr so 50 Euro circa, hast noch übrig, und dann rechnest du alles andere runter. Was geht noch, was für Produktkosten hast du? Produktkosten 25, geht nochmal 25 weg. Transaktion, Logistik, bla bla bla, geht zum Beispiel auch nochmal, keine Ahnung, geht nochmal 20 Euro weg und dann bleibt auf einmal keiner 15 Euro, 20 Euro. Da hast du zum Beispiel 15% oder 20% Marge. Und dementsprechend rechnest du das dann. Aber ich kann das halt nicht für jeden rechnen, weil meine Overhead-Kosten sind nochmal ganz anders als andere Overhead-Kosten. Weißt du, einer, der von null auf anfängt, der hat keine Overhead-Kosten. So, der hat keine Mitarbeiter. Einer, der 5 Millionen Euro Umsatz macht und 2, 3 Mitarbeiter hat und im Office hat, der vielleicht ein paar tausend Euro kostet, dann ist der Overhead-Kost auch relativ gering. Das ist dann nicht mehr so der Rede wert. Aber wenn du dann schon 7-stellig Kosten hast pro Monat, dann sehen die Metriken dann anders aus. Also man passt die Metriken auch immer auf den Finance. Also ich finde, jeder, der Marketing macht, der einen Online-Handel macht, muss affin sein mit Zahlen. Du musst affin sein mit Zahlen. Du musst wissen, du musst BWRs lesen können. Du musst mit dem Steuerberater auf einer Wellenlänge sprechen können. Solche Sachen musst du dir erarbeiten. Wenn es sein muss, machst du Beratungsgespräche. Wenn es sein muss, redest du mit richtigen Leuten. Wie zu euch arbeiten, start mit GetKlar. Ich bin zum Beispiel ein Fan von GetKlar. Maximilian Rast ist der Gründer und mit denen kann man fast alles automatisieren. Und mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und mit denen haben wir es geschafft, auch diesen Prozess auch perfekt darzustellen, ohne manuell nochmal reinzugreifen. Und das kannst du dann auch rausrechnen. Kannst du jede Woche anschauen, wie sieht's aus, wie viel Umsatz habe ich gemacht, was übrig geblieben, habe ich Möglichkeiten mehr zu investieren, habe ich Möglichkeiten mehr Mitarbeiter reinzuholen. Aber wie gesagt, man rechnet sich raus, ab wann ergibt das halt alles Sinn. Das Ding ist, vieles ist halt sehr kalkuliert, aber wie gesagt, am Anfang ist halt wichtig, dass man einfach, also wenn man schon ein Marketing, ich sag, wenn man schon viele Marketing-Channels macht, einfach mal ein festes Budget festlegen und das ausgeben für ein paar Monate und dann gucken, was passiert. Also manchmal muss man einfach nur testen. Das ist halt das, was wir machen. Das machen aber viele nicht, weil sie sagen, ja, okay, 30.000 Euro kann ich verbrennen. Ja, kannst verbrennen. Dann schau, was du verbrennen kannst und was es dir nicht wehtut. 5.000, für manche, also jeder hat seinen eigenen Maßstab. Einer kann 5.000 verbrennen, der andere kann 50.000 verbrennen, der eine kann 500.000 Euro verbrennen. Weißt du? Aber das, was du verbrennen kannst, musst du irgendwo verbrennen. Weil du musst ja testen. Und wenn du jetzt zum Beispiel 5.000 Euro jeden Monat zur Seite hast, was du ohne Probleme investieren kannst, dann musst du halt erstmal investieren. Und da gucken, wie sehen die Zahlen aus, Daten lesen, sich dafür Zeit nehmen und wenn das funktioniert, kannst du weitermachen. Also eigentlich ein sehr einfaches Prozess. So.
Okay. Dann lass uns mal zum Abschluss kommen und die zweite Frage stellen, wie wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast, wenn du so eine Sache rauspicken würdest?
Der beste Ratschlag, den ich bekommen habe. Da muss ich überlegen. Also mir fällt gerade eigentlich. Ich würde sagen, mir fällt gerade kein Ratschlag direkt ein, aber also meinst du jetzt von jemand anderem, was ja. Ratschlag mir gegeben hat?
Kannst du auch sonst sagen, den du weitergeben würdest, weil du sagen würdest, ey, okay, das ist so mit die wichtigste Einstellung.
Also, das Ding ist, ich habe jetzt nicht viele Leute gehabt, die jetzt mich so krass unterstützt haben tatsächlich. Also die dann natürlich auch Ratschläge gegeben haben, war jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Was ich aber natürlich auch immer mitbekommen habe, wo ich halt mit Leuten gesprochen habe, die größer sind, die natürlich auch erfolgreicher sind, war halt immer wieder leg Wert auf deine Prinzipien, halt deine Prinzipien, halte dein Wort und denke größer. Mach alles, um dein Ziel zu erreichen. Das ist das, was ich so, wenn ich mir so nachdenke, was ich so von Leuten natürlich mitbekommen habe. Und mach das, wo du dich, also wo du am Ende so glücklich damit bist. Das ist das, was ich mitbekommen habe und das ist das, was ich anderen Leuten weitergeben würde. Aber ich habe jetzt, ich würde sagen, ich habe echt keinen expliziten Ratschlag bekommen, aber ich habe halt immer wieder so mit vielen Leuten gesprochen und immer wieder so die wichtigen Sachen
rausgenommen.
Gefiltert, für mich reingenommen. Und das waren so die Sachen, die am Ende des Tages wichtig waren und was mich natürlich nach vorne gebracht hat. Und das ist halt am Ende des Tages wichtig. Ja? Prinzipien haben, halten, sein Wort halten und sich nicht verändern, so sein, wie man ist. Für sein Ziel alles machen, größer denken und alles machen, die Komfortzone verlassen. Was ich als Ratschlag genommen habe, also beziehungsweise auch was für eine Erkenntnis ich hatte durch Adas Hatches Lauf, dazu habe ich auch ein Reel gedreht. Bei dem habe ich, also das hat mich, also ich habe mir YouTube fast jeden Tag angeschaut, wie er gelaufen ist, wo er war. Also ich war echt stark mit dabei und finde es krass, was er gemacht hat. Und das hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, also das hat mir nochmal so ein paar Learnings mitgegeben, würde ich sagen. Also, dass man, egal was man macht, ob man schwimmt, ob man Business hat, dass man sich einen Plan machen muss und dass man sich Step by Step dahingehend arbeiten muss. Was hat er gemacht? 5 Kilometer erstmal gelaufen, 10, 20, 30, 40. Und da hat er versucht, eine Routine aufzubauen. Und genau so ist es. Also du kannst von 0 auf 50 gehen, du musst einen Plan machen, der dann halt dahingehend, also dann erreichst du halt immer weitere Level. Man kann 50 Kilometer easy laufen pro Tag. Aber du musst halt mehrere Wochen, Monate dahingehend dich trainieren, damit du halt auch weißt, wie allgemein, also damit der Körper auch damit klarkommt. Weil man muss da sich erarbeiten, das ist genauso im Business. Wenn du was machst, dann machst du das Step by Step. So, du arbeitest dahingehend und machst alles dafür, damit du halt dahin kommst. Und allgemein muss man halt seine Komfortzone erreichen, um Sachen zu erreichen, die andere nicht erreicht haben und an die Sterne zu greifen. Und das hat er auch gemacht. Also er hat sich die Zeit genommen, natürlich hat er es nicht in der Zeit geschafft, aber trotzdem hat er in 123 Stunden diesen Lauf geschafft, das ist schon heftig. Also in diesen Konditionen sowas zu machen, ist schon crazy. Und er hat wirklich von allen Respekt verdient und wird meiner Meinung nach auch Face of Sport, also das, was er auch am Ende des Tages wird, weil er die Komfortzone verlassen hat. Also der war dort, der war in der Wüste, in so einer Hitze laufen und das ist halt wichtig. Jeder muss für seinen Bereich seine Komfortzone verlassen. Jeder muss für seinen Bereich sich Challenges setzen. Jeder muss für seinen Bereich einen Plan aufsetzen. Jeder muss für seinen Bereich Risiken eingehen. Und das hat er gemacht. Und das muss man sich für sein Learning ziehen. Und das hat er dadurch erreicht. Sehr viel. Internationale Marken sind aufmerksam geworden. Internationale Streamer sind aufmerksam geworden. Abonnenten sind gestiegen. Er wird mehr verdienen, er hat dadurch Geld verdient. Er hat dadurch sehr viele neue Sachen, die ich extrem bewundere. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, wie man sein muss. Und das hat mir nochmal so einen Schlag ins Gesicht gegeben. Hey, so, du bist auf jeden Fall in der Komfortzone, du musst da raus. Du musst da raus, du musst mehr machen, du musst rausgehen, du musst, egal was ist, du musst durchziehen. Und um mehr zu erreichen, und ich finde, um nächsten Level zu erreichen, muss man wie gesagt, aus der Komfortzone raus, neuen Challenge machen. Und der wird das genauso machen, ich weiß das. Er wird, der hat zum Beispiel diese Challenge, seine nächste Challenge wird krasser. Vielleicht wird der irgendwann 10.000 Kilometer laufen. Weißt du, das ist so, vielleicht wird der, vielleicht wird der 100 Kilometer jeden Tag laufen, aber nicht in so einer Hitze. Weißt du, vielleicht wird der, keine Ahnung, noch, wird er diese Challenge nochmal machen und dann nochmal beweisen, dass er es schaffen kann. Und das wird ihn halt immer wieder nach vorne treiben. Das wird, dadurch wird der meiner Meinung nach irgendwann 10, 20 Millionen Abonnenten haben. Und natürlich auch international eine Person sein, die natürlich auch reden kann. Und das sind halt wichtige Sachen. Und er hat sich das Ziel gesetzt, alles dafür getan. Und die richtigen Leute an Land gezogen, auch wichtig, mit den richtigen Leuten arbeiten. Der hat richtige Leute, der hat ein richtiges Umfeld, die den unterstützen. Und sein Umfeld hat ihn natürlich auch dazu gepusht, dahin zu kommen, wo der jetzt ist. Persönlich hat der das gemacht und ich ziehe mir dadurch auch viel Learnings und kann das auch an andere Leute weitergeben, weil, wie gesagt, wenn man mehr erreichen will, muss man mehr machen. Man muss die nächste Stufe erreichen und du musst selber festlegen, was die nächste Stufe für dich ist und musst einen Plan machen, um das zu erreichen. Wenn du zum Beispiel nächstes Jahr, manche Leute legen sich zum Beispiel fest, jetzt einen Ironman zu machen, weil das so richtig trendy ist. Die sagen, nächstes Jahr mache ich das zum Beispiel und dann machen die einen Plan für ein Jahr, damit die den Ironman auch schaffen. Aber du kannst nicht von heute auf morgen anfangen, 50 Kilometer zu laufen. Weißt du? Ich laufe zum Beispiel auch, aber ich laufe gerade nur 10 im Durchschnitt. Wenn ich jetzt 50 laufe, weiß ich, dass ich richtig kaputt gehen werde. Ich muss auf 15, 20, 25, 30 langsam hoch. Und so läuft das Geschäft und so muss man sich halt auch, arbeiten und auch full Focus an das Ziel haben. Also das würde ich einfach so mitgeben.
Nice. Also kann, glaube ich, jeder relaten. Ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmer haben dazu geguckt. Ich glaube, also was ich ja auch sehr spannend finde, ist so, du kannst das Ziel verfehlen, aber halt dein Wort, das ist sozusagen eigentlich die wichtigste vielleicht Betrachtung für mich daraus. Also sozusagen am Ende ist es egal, wenn du es nicht schaffst, aber wenn du das sozusagen durchziehst, was du gesagt hast, was du machen willst und es dann halt wirklich versuchst, ist es schon mal sehr viel wert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch sehr, sehr gut hier abgeliefert. Das muss man einfach so sagen. Ich nehme auch selber viele Sachen mit. Also wenn ich irgendwie dein Gespräch oder deine Sayings jetzt so ein bisschen mitnehme, ist es halt irgendwie einfach sehr, sehr viel Mut, sehr, sehr viel einfach machen. Wenig nachdenken, einfach rausgehen. Dann irgendwie Gunst der Stunde nutzen. Dann einfach auch immer wieder iterieren, immer hungrig bleiben. Also viele Punkte, glaube ich, heute, die jeder für seine eigene unternehmerische Journey mitnehmen kann. Ich bin sehr beeindruckt, wie nüchtern du das erzählst, weil ich finde das so, also als Außenstehender ist es halt geisteskrank, was sie da abgerissen hat. Irgendwie, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Bestellungen im Monat. Ihr macht irgendwie 9-stellige Umsätze in 2 Jahren. Also so viele Sachen, die viele Leute in irgendwie 20 Jahren nicht hinbekommen, macht ihr irgendwie in 2 Jahren und das ist dann halt irgendwie nochmal vorgetragen, sehr, sehr besonders. Das heißt, da ganz, ganz großen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ich bin großer Fan. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen verbunden sein, sozusagen, auf so einer geschäftlichen Ebene und bin einfach gespannt, was ihr die nächsten Jahre noch so macht. Vielen, vielen Dank.
Top. Danke für deine Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Und damit sind wir raus für heute. Vielen Dank erneut an ChatArmin für den Support in dieser Folge. Und falls eure WhatsApp-Strategie aktuell hauptsächlich aus, man müsste da mal was machen, besteht, wisst ihr, glaube ich, jetzt, wo ihr anfangen könnt.